Willkommen beim Homeoffice, liebe Nuviso-Gucker, Ausgabe Nummer 325. Und heute gehen wir den Fragen nach, was machen denn 10 Monate Knast mit einem Querdenker und wie fühlt es sich an, wenn man digital entgiftet, Digital Detox in so einer Zeit? All das erfahrt ihr heute in der neuesten Ausgabe vom Homeoffice. Hier kommt die Ausgabe 325. Und hiermit erkläre ich die heutige Sitzung für eröffnet. Der Personalrat ist zusammengetreten. Ich grüße euch, ihr zwei. Hi.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe mein Mikro noch gar nicht richtig platziert, so jetzt.
Hallo.
Tja, Leute, dann steigen wir ein in eine nächste Runde. Und das wird mehr oder weniger, ja, ich habe das Gefühl, das wird eine monothematische Sendung. Obwohl man natürlich viele Aspekte betrachten, aber es geht ganz klar in eine Richtung und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit unserem heutigen Gast. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber der ist ja gerade in aller Munde.
Ja, das ist er halt hier vor allen Dingen bei unserem Format ja schon seit Beginn an. Mal geschaut, Ausgabe 45 war das erste Mal Gast bei uns, die trug den Titel damals Staatsfreund Nummer 1. Und ja, es geht um Michael Ballweg. Wir sind sehr froh, dass er uns jetzt gleich joinen wird, wie man so sagt. Oh, da werden sich jetzt wieder viele aufregen. Ja. Aber Querdenken 7.11, so ging es ja los in Stuttgart und Michael Ballweg hat daraus eine große Bewegung erschaffen. Und man könnte schon sagen, die letzten 10 Monate, in der er in U-Haft saß, kann man ja schon als politisch motiviert betrachten, oder? Wie seht ihr das? Wir werden ihn natürlich fragen, wie er das sieht, aber was ist da eure Einschätzung dazu?
Ja, ich glaube auch, dass er das nicht nur durch die Blume so beurteilt im Rückblick. Das, glaube ich, kann man mittlerweile konstatieren, dass es eine politische Motivation hinter der Haft Michael Ballwegs gab. Und die ganze Tortur, durch die er gegangen ist, das wird er uns bestimmt jetzt gleich nochmal ausführlich erzählen. Grundsätzlich ist es ja auch so, es schließt sich jetzt mal wieder so eine Art Kreis, das hatten wir auch schon öfter. Wie jeder weiß, Homeoffice als Format begann mit dieser einsetzenden Corona-Zeit und viele Maßnahmen laufen ja jetzt gerade aus, also die allerletzten, die es noch irgendwie gibt, jetzt hier in den ersten 2, 3 Aprilwochen. Und ebenso kommt einer der Mitinitiator der größten Protestbewegung jetzt aus dem Knast und ist heute bei uns. Also da ist irgendwie auch viel da, worüber man sprechen kann. Wir waren alle, wie wir hier jetzt sitzen, zusammen am 1. August in Berlin. Und ich glaube, da schauen wir auch mal mit dem Michael zusammen rein in die Bilder.
Aaron, wie hast du den 1. August in Berlin damals wahrgenommen? Wir kannten uns damals noch nicht, aber was war für dich dieser Tag?
Ja, das war, ich sag immer, es nur wer da war, checkt, es ist unbegreiflich, unfassbar, nicht in Worte zu fassen, was an dem Tag für eine Energie in der Stadt war, in diesem Land. Man hatte das Gefühl, an dem Tag wäre alles möglich gewesen. Also diese Vergleiche mit Tier 89, die sind nicht irgendwie, der Vergleich hinkt nicht. Das war wirklich so dieses, du hattest das Gefühl, da explodiert irgendwas und Merkel tritt am gleichen Tag zurück. Also es gab wirklich dieses Momentum, dieses politischen Umsturzes. Man dachte, ey, die Zahnpasta kriegt ihr nicht mehr in die Tube. Also die Bilder sind jetzt draußen in der Welt und so war es ja auch. Die einzige Möglichkeit war dann, die Zahlen runterzuschreiben. Und auch immer noch jetzt, 2023, treffe ich manchmal Leute, die man irgendwie lose kennenlernt, so, wo man so sagt, ah, du warst auch beim 1. August dabei. Oh, krass, ja. Und dann geht's so los, weil man weiß, man fühlt sich miteinander verbunden, wenn man diesen Tag zusammen erlebt hat.
Mhm. Das war eine große, hoffnungsvolle Zeit. Also ich habe das noch so vor Augen, ne? Wenn ich zurückdenke, einer der lebendigsten und aktivsten Tage, die ich in meinem Leben je hatte, weil auch diese Energie so da war. Und wir waren ja noch mitten auf der Bühne. Wir sind ja irgendwie dann, hey Leute, und ich habe irgendjemand gekannt von dem Orga-Team und schon waren wir da Backstage und konnten dann rauf auf die Bühne das ganze Geschehen mitmachen. Wir haben damals dann noch den Schwarz-Weiß getroffen und dieses Video gemacht. Und das, also das war wirklich. Der ganze August 20 bis zum 29., als das Ganze dann mehr oder weniger in eine andere Richtung gekippt ist, war das so aufbruchsstimmungsmäßig. Da müssen wir ihn unbedingt fragen, wie er die Zeit dann da eben wahrgenommen hat, gerade auch diesen August 2020. Aber ich bin so gespannt, was er alles zu sagen hat, wirklich, weil ja, so viel hat er noch gar nicht davon erzählt, bis auf das eine große Interview da, ja.
Genau, und ich würde sagen, dann holen wir ihn auch alsbald rein und vielleicht als Übergang und kurze Einschwingung in das Thema können wir ja nochmal in die Bilder vom 1. August reinschauen und unsere einzige Publikation, die wir damals öffentlich dazu gemacht haben, zeigen. Ja, geht nur 4 Minuten und danach reden wir mit Michael Ballweg.
Solidarisches Handeln ankommt.
Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Oh ja. Allah Che Guevara, komm, sprecht es mir nach. Mir nach. Fake News Media.
Wir sind in einem Krieg um unser Klima. Doch ihr kämpft um Exporte gegen China. Wir sind in einem Krieg gegen die Armut. Doch ihr kämpft gegen Flüchtlinge in Kanus. Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden. Doch ihr baut die Raketen, die sie schießen. Wir sind im Krieg um eine bessere Ernährung. Doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass. Doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX. Im Krieg gegen Suizid und Depression. Doch ihr macht mit Pharmazeutika Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne. Doch ihr lasst euch auszahlen 5 Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch. Doch reden Kinder, seid ihr ziemlich oft taub. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit. Doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt. Doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung. Doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation. Fake News machen dich zu einem Klon.
Das ist
Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt seh ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr, nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schar. Die Freiheit wird sich im Traum. Doch der Widerstand ist da. Oh ja, Allah Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media.
Ja, und du kannst dir gar nicht vorstellen, was für eine Freude das ist, jetzt zu dir Hallo sagen zu dürfen. Hallo Michael, herzlich willkommen im Homeoffice. Schön, dass du da bist.
Hallo Robert, freut mich da zu sein. Ja, ist eine lange Zeit her, dass wir geredet haben, viel passiert. Und deshalb freue ich mich heute besonders da zu sein.
Ja, Michael, wir freuen uns natürlich auch, dass du uns die Ehre hier erweist und für uns heute hier da bist. Und man überlegt im Vorfeld, mein Gott, was fragt man diesen Mann eigentlich zuerst? Und ich finde es natürlich sehr spannend. Du hattest jetzt fast 10 Monate Zeit, wirklich dich intensiv irgendwie auch gedanklich mit den zurückliegenden 3 Jahren zu beschäftigen. Du hast Digital Detox gemacht. Mhm. Ja. Und das interessiert mich als erstes. Du kannst quasi aus eigener Erfahrung sprechen. 10 Monate Digital Detox und mit sich selber und seiner Gedankenwelt quasi gefangen im wahrsten Sinne des Wortes. Was macht das mit einem Menschen?
Also eigentlich nur positive Dinge, kann ich sagen, weil man lernt wieder, wie sich Denken eigentlich anfühlt, wenn das Gehirn nicht mehr vernebelt ist. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber diese ganzen digitalen Signale, die uns jeden Tag erreichen oder diese ganze Ablenkung. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch daran erinnert, vielleicht richtig denken fühlt sich so an, wie ich glaube, wir sind ja alle ungefähr im gleichen Alter. Wenn wir früher unterwegs waren im Wald und uns mittags auf die Wiese gelegt haben und die Wolken angeguckt haben und die Gedanken haben schweifen lassen, das war noch richtiges Denken und daran erinnert man sich dann nach 10 Monaten oder es waren ja 9 Monate oder ein paar Tage, erinnert man sich wieder, wie das anfühlt und wie kommt man damit zurecht. Also für mich war es so, dass ich eigentlich gesagt habe, wie cool ist das denn? Man lernt wieder, wie das Gehirn funktioniert und also auch, wie großartig die Fantasie sein kann, insbesondere wenn man Bücher liest. Und von daher kann ich einfach nur sagen, eigentlich das Gehirn ist ein Wunderwerk der Natur und wir sollten es mehr nutzen und uns weniger ablenken lassen. Und wir hatten ja, glaube ich, auch am Anfang jetzt in der Vorbesprechung, in der Vorsetup, habe ich so ein bisschen drüber gewitzelt, dass ihr jetzt, glaube ich, Folge 7385 macht.
Genau,
ja. Und ob das denn, ob das gut ist oder nicht, und da wechsle ich jetzt mal nahtlos in dieses Thema, weil es passt zum Thema Digital Detox. Die Frage ist natürlich, wo wollen wir hin? Wie erreichen wir die Veränderung, die wir haben wollen?
Mhm. Mensch, wir haben jetzt 1000 Fragen. Ich muss jetzt erstmal kanalisieren, was sind die wichtigsten Fragen? Vielleicht erstmal so für dich selber. Also, wir haben dich ja wahrgenommen, nachdem du rausgekommen bist. Du hast ein Interview gegeben, man liest viel über dich und die kurzen Eindrücke, die man von dir bekommen hat. Ein Mensch, der mit sich und seiner Umwelt ja ziemlich im Reinen ist. Ich spüre überhaupt keinen Groll, wenn du sprichst, kein Zorn, keine Wut. Es kommt nichts aus dir raus, was irgendwie das Ganze jetzt so dich wütend macht. Wie schafft man das denn nach so einer langen Zeit? Ich meine, 9 Monate ist ja fast wie eine Schwangerschaft. Ja, da ist wie wenn ein neues Leben geboren wäre. Wie hast du dich damit arrangiert in deinem Alltag? Du hast gesagt, du hast meditiert, aber bist du jetzt 5 Stunden im Schneidersitz da gesessen, hast Home gesungen oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ne?
Ja, also vielleicht, ich habe tatsächlich gar keinen Groll, weil es eilen uns ja verschiedene Schicksalsschläge im Leben, die uns erreichen können. Der eine kriegt eine schwere Krankheit, der andere hat einen schweren Autounfall. Ich war jetzt halt mal im Gefängnis. Schöne Sache, sag ich mal, bei mir gegenüber der Krankheit ist, bei einer schweren Krankheit weiß man ja nicht, ob die wieder weggeht vielleicht. Bei mir, ich wusste immer, dass das endlich ist. Und jetzt würden manche vielleicht sagen, man kann sich auch schön reden. Also mein Opa war in Kriegsgefangenschaft. Das war sicherlich ein wesentlich einschneidenderes Erlebnis als jetzt mein Erlebnis. Also es gibt so diesen Spruch, der Vergleich ist der Tod des Glücks, im Sinne von, wenn man sagt, ich vergleiche die Dinge dauernd mit Dingen, die ich nicht habe, mein Haus, mein Boot, mein Auto, und bin dann unglücklich. Aber man kann auch andersrum sagen, die Dankbarkeit ist die Geburt des Glücks, im Sinne von, wenn ich eben dankbar bin für die vielen kleinen Dinge, die ich dann doch habe, und die ich auch erleben kann, und dass man eben gesund ist, dass man vielleicht keine Schmerzen hat, dass man sich einfach auf diese kleinen Dinge wieder konzentriert. Und das war so auch mein Rezept in der Zeit, dass man sich immer wieder daran erinnert hat, erstens, die Zeit wird endlich sein, und zweitens, ich kann jetzt aus dieser Erfahrung etwas lernen, und drittens, mir geht es ja gesundheitlich gut, ich habe auch Möglichkeiten, mich eben zu beschäftigen, und ja. Und, damit kommt man dann gut durch die Zeit.
Wer will? Ich habe gleich die nächste Frage auf dem Schirm, aber ich will nicht.
Ja, Robert, weil du so viel auf dem Herzen hast, so, ich dachte, dann nimm dir doch gerne den Raum, werd doch noch zwei, drei Sachen los.
Nein, schieß du los erstmal. Was liegt dir auf der Zunge?
Nee, ich hatte tatsächlich nur die Anmerkung für dich.
Mhm. Ich hätte jetzt noch gefragt, nimm uns doch mal ganz kurz in deinen Alltag der letzten 10 Monate mit, auf wie viel Quadratmeter hast du gehaust, und ist das wirklich so, dass du jetzt 23 Stunden pro Tag dann quasi hinter einer dicken Stahltür weggeschlossen wurdest und mit dir selber warst? Oder wie läuft das ab? Ich war noch nie im Knast, deswegen frage ich.
Genau, also der Alltag ist tatsächlich so, aufgrund der Corona-Maßnahmen ist es so, dass man normalerweise 23 Stunden eingesperrt ist, beziehungsweise ich sage gleich noch was, also ich erkläre gleich noch ein bisschen länger, weil es gibt auch eine sogenannte Freizeit an Wochentagen, aber nur eben auf den Stockwerken in einer normalen Untersuchungshaft. Ich war ja auf einem separaten Stockwerk, was eben besondere Sicherheitsmaßnahmen hatte. Aber nicht weil ich musste, sondern weil ich wollte, erkläre ich auch nochmal was dazu gleich, warum das so passiert ist, wie es ist. Ich würde sagen, so insgesamt hat das Universum gut für mich gesorgt, und es war alles okay. Also man hatte, es unterscheiden sich Samstage oder die Wochenenden und Feiertagen von den normalen Tagen. An normalen Tagen wird man um 6 Uhr geweckt von einem Beamten, der einfach, das nennt sich Lebendkontrolle, da wird nachgeguckt, ob noch alle ansprechbar sind.
Und kommt er ans Bett und sticht dich so mit dem Finger so hallo, hallo und aufstehen, oder wie ist das?
Ich weiß nicht, was er macht, wenn man nicht antwortet, aber normalerweise macht er einfach nur die Tür auf und sagt guten Morgen, und man selber sagt halt auch guten Morgen.
Ah, okay.
Und dann war ich in der Regel eben wach und habe eben meine erste Meditation gemacht. Dann habe ich unter den Wochentagen eben mit einem Anwalt telefoniert kurz, um mich abzustimmen. Und dann war um 8.45 Uhr die Stunde Hofgang. Das heißt, da durfte man dann auf einen Hof raus mit anderen Gefangenen, von der Größe ungefähr so ein halbes Fußballfeld. Es gibt ja Google Maps, und ihr könnt euch mal die JVA von oben angucken. Da seht ihr dann, da gibt es so Teerkreise mit ein bisschen Grün. Und da kann man sich dann eine Stunde mit anderen austauschen, und dann ist der Tag eigentlich gelaufen, in der Form, dass man sich den Rest des Tages mit sich selbst beschäftigen darf. Für die sagen wir, Gefangenen, die jetzt auf den anderen Stockwerken waren, gibt es dann noch die Möglichkeit von 1,5 Stunden Freizeit, in Anführungszeichen, in der man dann duschen kann, seine Zelle putzen kann, eine Küche benutzen kann oder mit dem Anwalt telefonieren kann. Bei mir war es so, ich hatte diese Freizeit bei mir auf dem Stockwerk nicht, aber ich konnte dann trotzdem eben duschen, mit dem Anwalt telefonieren und meine Zelle reinigen. Und ich habe mich eben, da ich so viel Post bekommen habe und die Gefängnisleitung so nett war, mit mir eben dann besondere Abmachungen zu treffen, dass ich die Post dann selber sortieren darf ab einer gewissen Zeit und so weiter. Das hätte man alles auf diesen normalen Stockwerken nicht hingekriegt. Aus dem Grund hat ja der Spiegel, glaube ich, in dem Interview, das war das Einzige, was ich aus der JVA gegeben habe oder geben konnte, so nicht geschrieben. Er wollte mit seinen Briefen allein sein. Nein, ich wollte nicht mit den Briefen allein sein, sondern es war einfach, ich hatte die Wahl A oder B, und ich habe mich dann dafür entschieden, dass mir natürlich die Post wichtig ist. Und wenn ich jetzt das auf dem
ich musste dann entscheiden, will ich die Freizeitvariante, die auf dem anderen Stockwerk oder auf der anderen Etage, oder will ich dann eher meine Post lesen? Und dann habe ich mich fürs Postlesen entschieden. Und da diese Freizeit immer von 12 Uhr bis 13.30 Uhr war, und in der Zeit habe ich aber auch immer meine Anwaltstermine gehabt, wenn ich welche hatte, wäre das sowieso alles zusammengefallen. Und deshalb habe ich mich dann entschieden, na gut, dann kann ich auch da bleiben.
Was mich interessieren würde, nimm uns nochmal gerne mit. Du hast gerade schon so eine Art von Struktur mal beschrieben, die dann im Knast so herrscht. Wenn man ganz neu reinkommt, diese ersten Tage, im Vergleich zur Vorstellung, die man von einem Gefängnis in Deutschland hat, wie war dann die Realität? Gab es da Sachen, die waren viel besser, viel schlimmer? Wie waren diese erste Woche auch so von der psychischen Belastung gegenüber dann zum Beispiel den letzten Tagen? Stellt sich irgendwann eine Normalität ein, so verrückt es klingt?
Ja, also ich beantworte vielleicht, starte erst mit der letzten Frage. Also die Normalität stellt sich tatsächlich dann ein, wenn man in die Akzeptanz geht, was ich halt aus der Meditation dann gemacht habe. Am Anfang ist man noch so in dem, natürlich in dem Abwehrmechanismus und sagt, das kann doch nicht sein und
warst du wütend?
Geht nicht.
Warst du sauer? Warst du richtig wütend auch?
Nee, ich war nicht wütend, weil ich hatte eigentlich immer, gut, im Nachhinein hat sich das herausgestellt, es war eine kleine Illusion. Ich dachte eigentlich, das kann nicht länger als 14 Tage dauern. Und dann waren ja die Schritte, also dann haben ja die Anwälte immer viel gearbeitet, wir waren immer beschäftigt, es waren immer so 6-Wochen-Slots, aber sauer war ich nie. Aber die ersten 2 Wochen sind natürlich die brutalsten Wochen, weil man kommt ja rein, man darf nichts mit in die JVA nehmen. Also es ist, der Polizeibeamte hatte noch irgendwie zu mir gesagt, ich soll noch was einpacken, was ich mitnehmen will, habe ich auch noch Zahnbürste und so, was man halt so braucht, eingepackt. Aber man darf gar nichts mit reinnehmen. Ich hatte Glück, bei mir wurde ja praktisch alles Vermögen beschlagnahmt auch im Rahmen der Hausdurchsuchung. Die Polizisten haben mir noch 300 Euro gelassen, das heißt, ich bin mit 300 Euro in der JVA angekommen. Das war insofern Glück für mich, als dass ich dann Geld hatte, um mir, erzähle ich noch ein bisschen ausführlicher, später eine Telefonkarte zu kaufen. Aber man kommt dann an, wird alles abgegeben, man muss natürlich sich auch einmal entkleiden, wird durchsucht etc. Und dann bin ich die erste Nacht eben in eine überwachte Zelle gekommen, eine videoüberwachte Zelle, komplett videoüberwacht, einfach wegen Suizidprävention, nennen sie es. Und ich bin ja irgendwie abends um 17 Uhr angekommen. Eigentlich ist man dann voller Adrenalin und erstmal total, also irritiert in der Form. Also die Beamten sind alle sehr freundlich in der JVA, muss man sagen. Also zumindest jetzt auf dem Stockwerk oder in dem Haus auch, wo ich war. Und am zweiten Tag wurde ich dann verlegt in eine normale Zelle. Dann gibt es eben zweimal am Tag Essen, einmal Mittagessen und es kommt ungefähr so um 11 bis 11.30 Uhr, wird auch von den Gefangenen gekocht. Und dann gibt es nachmittags gibt's praktisch Abendbrot und Frühstück gemeinsam. Und ich bin natürlich ein Mensch, der sich sehr gesund ernährt und mit viel Gemüse, mit viel frischen Produkten. Das gibt es natürlich nicht. Das war so der erste Schock. Geben einem halt viel, also man hat auch keinen Kontakt zum Anwalt, weil man kann ja noch nicht telefonieren. Und dann hat man so eigentlich die erste Woche erst mal die ersten 7 Tage für sich und ist komplett abgeschirmt und weiß eigentlich gar nicht, was passiert. Und dann hatte ich eben das, wie ich es gesagt habe, das Glück, also jeder, der irgendwie, falls jemand verhaftet wird, sollte er auf jeden Fall gucken, dass er noch ein bisschen Bargeld bei sich hat, weil sonst muss er sich ja das Geld von außen schicken lassen. Also mit dem Geld, wenn man schon Geld auf dem Konto hat, dann kann man eine Telefonkarte beantragen und kann eben, also die Kommunikation ist ja nur zum Pflichtverteidiger erlaubt, oder zu dem Anwalt, damit man überhaupt mit seinem Anwalt telefonieren kann. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann in der JVA, ich will mit meinem Anwalt telefonieren, dann darf man mit seinem Anwalt telefonieren, sondern man braucht dann erstmal Geld auf dem Konto. Stimmt, fällt mir eigentlich gerade ein. Eigentlich dürfte es wahrscheinlich rechtlich gar nicht okay sein.
Ja, der Anruf steht einem ja zu, rechtlich.
Ja, ich weiß nicht mehr, wie das ist. Im Gefängnis eigentlich nicht mehr wahrscheinlich. Also weil man ist ja schon vom Richter in... Also dieser Anruf, der ist ja nur bei der Verhaftung. Da durfte ich ja telefonieren mit meinem Anwalt. Im Gefängnis scheint dieses Recht erloschen zu sein. Dann muss man Telefonkarte beantragen. Das dauert dann wieder irgendwie eine Woche. Und dann konnte ich eben nach 2 Wochen das erste Mal mit meinem Pflichtverteidiger telefonieren. Und ab dann ging es eben auch bergauf, sage ich mal, von der Sache. Aber am Anfang war das dann natürlich schon, also man hat noch keine Bücher, man bekommt noch keine Post. Fernseher habe ich gar nicht erst angemeldet, weil also auch dort muss man 18,95 Euro dafür bezahlen. Und ich bin ja bekannt dafür, dass ich gesagt habe, ich zahle keine GEZ mehr.
Okay.
Habe ich gedacht, nein, also im Gefängnis fange ich da jetzt auch noch nicht an damit. Ich habe am dritten Tag aufgehört zu rauchen. Weil ich eh schon, also ich habe ja erst mit den Demos wieder angefangen zu rauchen, habe dann gesagt, hatte schon das Mindset, okay, wenn ich schon hier bin, dann nutze ich die Zeit jetzt auch für was Gutes. Man sieht auch, ich bin ein bisschen schlanker rausgekommen, als ich rein bin. Also auch 2020 war ich ja ungefähr von der Gewichtsklasse, in der ich jetzt bin, und dann über die ganzen Demos und den ganzen Stress hat sich natürlich auch ein bisschen was physisch niedergeschlagen, das habe ich jetzt wieder abgeräumt.
Das ist ja auch eine geile Anekdote fürs Leben später. Wann hast du eigentlich aufgehört zu rauchen? Ja, das war, als ich damals im Knast war. Ah, okay, ich gehe dann mal weiter.
Ja, genau. Ja, genau. Also ich habe auf jeden Fall auch nicht mehr vor, wieder anzufangen.
Sehr gut. Du hattest vorhin kurz die Corona-Maßnahmen im Knast gestreift und wolltest, glaube ich, noch mal was dazu sagen.
Genau.
Ja.
Also die Corona-Maßnahmen gelten bis heute in der JVA. Ich weiß nicht, ob sie jetzt am 1.4. tatsächlich abgeschafft wurden, aber es gab, also alle Corona-Maßnahmen waren noch aktiv. Also bis zum Schluss durften Besucher nur mit FFP2-Maske kommen. Die Gefangenen mussten auch FFP2-Maske tragen. Innerhalb der JVA war es relativ entspannt. Also auf dem Hof konnte man ohne Maske gehen. Ich musste auch nie eine tragen. Einzige Mal, wo ich gezwungen wurde, war vor Gericht. Beziehungsweise auch da wurde ich nicht gezwungen, da wurde mir einfach nur gesagt, wenn ich keine trage, dann komme ich 14 Tage in Quarantäne. und dann hatte ich eben die Wahl, da die auf dem Weg zum Gericht, also auf dem Weg vom Haftraum zum Gericht, eine Maske aufzuziehen. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Also so funktioniert halt Erpressung. Genau, und die Corona-Maßnahmen sind, also eigentlich ist man ja in Untersuchungshaft unschuldig oder man ist in Untersuchungshaft unschuldig. Und es gibt ja 2 Dinge, die Untersuchungshaft verhindern sollen. Das eine ist, dass man flieht und das andere ist, dass man verdunkelt, also irgendwelche Sachverhalte nicht aufklärt. Und dann ist natürlich das, was einen dort erwartet, im Gegensatz oder für dieses, was erreicht werden soll, schon, würde ich sagen, sehr unverhältnismäßig. Weil es könnte ja auch ein offenes Wohnheim sein, wo man sich frei bewegen kann, wo man eine Küche hat, wo man kochen kann und so weiter, würde genauso verhindern, dass man fliehen kann. Also ich meine jetzt in der JVA selber könnte es ja Bereiche geben, in denen man sich dann frei bewegen kann, aber das gibt es alles nicht. Was es vor Corona gegeben hat, es gab aber Spielegruppen, es gab Sportgruppen, es gab Sprachlerngruppen, es gab natürlich auch Gottesdienste oder sonstige religiöse Aktivitäten. Es gab die Möglichkeit, dass man sich zu anderen Häftlingen auf die Zelle einschließen lässt, damit man sich eben auch tauschen kann. Und all das wurde eben im Rahmen der Corona-Maßnahmen abgeschafft. Und es wird nicht mehr geplant, das wieder einzuführen. Ist ja praktisch, jetzt braucht man weniger Personal. Und die Gefangenen sind ja eh gefangen. Und deshalb werde ich jetzt auch am Sonntag auf der Demonstration eine Petition verkünden und eröffnen. Die habe ich noch aus dem Gefängnis fertig gemacht, weil mich eben auch Mitgefangene darauf angesprochen haben und gebeten haben. Das eine ist eben die Abschaffung aller Corona-Maßnahmen in den JVAs und aber auch ein Rückkehr zum Normalbetrieb. Und der zweite Punkt, den wir in der Petition erreichen wollen, ist eben eine Anrechnung der erschwerten Haftbedingungen auf die Haftzeit in Form eines Schlüssels. Also ein Tag Haft in Corona-Bedingungen zählt wie 2 Tage normale Haft. Das ist ja üblich im Ausland irgendwie. Und da setze ich mich jetzt dann eben auch politisch dafür ein, dass eben die vielen Menschen, die auch unschuldig, oder es ist ja egal, in U-Haft sind alle unschuldig. Und ich finde, es sollte der Leitspruch in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, sollte für alle Menschen gelten. Und wie dann die Bedingungen, und auch in Strafhaft, wenn es um die Resozialisierung geht, ist es nicht angemessen, die Menschen einfach 23 Stunden einzusperren.
Am 16. April, Sonntag, gibt es vor der JVA diese Demonstration. Die war ja ursprünglich, glaube ich, als Freiheit für Michael Beilweg-Demonstration. Ja. Jetzt wird sozusagen die letzte Demonstration dieser Art, in der du selber quasi mit da bist. Und du nutzt sozusagen, um auf die Missstände, die du gerade angesprochen hast, aufmerksam zu machen.
Ja. Genau, also es sind zwei Themen, die ich thematisiere. Das eine ist eben die Corona, also die Bedingungen, die Haftbedingungen für unschuldige Gefangenen. Und das zweite ist eben auch die Unterstützung von anderen Menschen aus der Corona-Bewegung, oder Anti-Corona-Bewegung, aus der Grundrechte-Bewegung, die eben auch in Haft sind, die eben nicht diese Reichweite haben und diese Möglichkeiten wie ich. Es gibt ja Menschen, wir wissen ja nicht, wer verhaftet wird. Und wenn wir es nicht erfahren, können wir den Menschen, also sitzen die ganz alleine in der Zelle, haben vielleicht keine guten Anwälte, bekommen nicht viele Briefe, die ihnen Mut machen. Und da werden wir auch auf unserer Webseite, auf der Webseite querdenken-711.de, eben eine Liste machen mit Adressdaten. Was wirklich mir geholfen hat, waren die vielen positiven Briefe, die ich bekommen habe. Aber natürlich auch, dass man Briefmarken erhält, dass man zurückschreiben kann, dass man sich mit Schreiben beschäftigen kann. Die vielen Bücher, die ich bekommen habe, die waren natürlich ein großes Highlight. Und ja, auch die Demonstrationen vor der JVA, aber teilweise sieht man die ja nicht und hört die nicht. Und da war immer ganz toll, wenn dann Fotos geschickt wurden oder so kleine Demo-Berichte, dass man das eben mitkriegt. Und ich hatte eben einen ganz tolles Pflichtverteidiger-Team, insbesondere der Ralf Ludwig, der hat sehr viel mit mir telefoniert und hat mich halt immer auch auf dem aktuellen Stand gehalten. Und man muss sich das einfach vorstellen, man ist wirklich isoliert. Diese Isolation soll jemanden brechen, in der Form, dass ich natürlich nicht weiß, was draußen passiert. Man darf ja nur seinen Anwalt anrufen und hat die Möglichkeit, zwei Besuche im Monat zu machen, zweimal 60 Minuten. Mit Familie. Das heißt, das ist das einzige Fenster innerhalb von 4 Wochen nach außen. Und da ist eben, was zwischen diesen Zeitfenstern passiert, ganz wichtig. Und wenn man jetzt auch einen Anwalt hat, der vielleicht nicht so wie der Ralf Ludwig jetzt so viel Zeit sich nimmt oder nehmen kann, um die Dinge aufzuarbeiten, dann ist es eben sehr hilfreich, wenn man das über andere Kanäle erfährt.
Wie war denn der Darf ich? Okay. Wie war denn der Kontakt zu den anderen Mithäftlingen? Weil du hast ja dann doch so eine Art Promi-Status, weil du da ja aufgrund ganz besonderer Umstände da drin warst. Mhm. Haben die mit dir über dieses Thema gesprochen? Wie bist du in Kontakt gekommen mit denen? Gab es da Fragen an dich? Mensch, wie hättest du das gedacht, dieser ganze Schlamassel und so? Also wurde dein Fall intern diskutiert auch?
Ja, also man ist ja nur mit dem, also es gibt ja mehrere separate Häuser in der JVA und die sind nochmal unterteilt in Nordflügel und Südflügel und praktisch nur die Gefangenen aus einem Flügel oder aus einem Stockwerk können gemeinsam auf den Hof. Mhm. Ich hatte jetzt den Glück, dass ich praktisch in so einem Flügel war, der war weniger groß und deshalb konnte das ganze Haus, also mehrere Stockwerke zusammen auf den Hof gehen. Das heißt, man hat mehr Kontaktmöglichkeiten gehabt. Und die größte Barriere in der JVA, sich eben mit Menschen zu verständigen, ist die Sprachbarriere. Da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. Oder das ist nicht, also es ist einfach Realität. Ich würde sagen, 70% sprechen nicht Deutsch und 30% sprechen Deutsch. Generell hatte die ich glaube auch kann ja nur die Frau vom Spiegel gewesen sein, die hatte mir gefragt, ob mich irgendwelche Leute angegriffen hätten, weil sie doch in den Mainstream-Medien dieses rechte Bild von uns gezeichnet haben. Und das ganze Gegenteil ist passiert. Also ich würde sagen, im Gefängnis sind so ungefähr 100% Querdenker. Die sind alle hellwach und wissen natürlich, was passiert. Sie sind und also ich habe mich sehr gut ausgetauscht, um es vielleicht abzukürzen, und sehr nette Kontakte gemacht mit allen Arten oder mit Menschen aus aller Welt. Es gibt welche, die sprechen halt gar kein Deutsch, da hat man es dann mit Englisch probiert da ist man meistens weitergekommen. Aber ansonsten habe ich sehr, sehr viele Menschen kennengelernt und auch wirklich diese Justizwillkür ist nicht nur bei mir an der Tagesordnung, sondern es ist wirklich eine Willkür. Also wenn jemand, der eine Flasche Whisky, also ein ausländischer Mitbürger, der eine Flasche Whisky, glaube ich, geklaut hat, wenn der für 6 Monate dann eingesperrt wird, dann ist das einfach nicht verhältnismäßig, weil der Tag Haft kostet, glaube ich, 180 Euro und die Flasche Whisky hat vielleicht 20 oder 30 Euro gekostet. Also man erlebt viele Dinge von kleiner Willkür bis größerer Willkür. Aber über die größeren Dinge will ich jetzt noch nicht sprechen, weil wir tatsächlich da eine Aufarbeitung machen werden auch, die ein bisschen, also aus dieser Haft heraus und aus den Dingen, die ich erlebt habe, ist es notwendig oder ist mir bewusst geworden, es gibt da auch etwas, wo man Scheinwerfer drauf legen muss und ich werde das tun. Gerade Menschen, die unschuldig in Haft sind oder die diese Justizwillkür erleben, die sollten auch eine Stimme kriegen. Da hatte ich ja mal gesagt, da will ich dann vielleicht auch eine Stiftung oder etwas Ähnliches gründen, die sich dann um sowas kümmert. Aber das ist alles noch in den Kinderschuhen. Und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, wurdest du demselben Prozedere, Haftprozedere unterzogen wie ein verurteilter Straftäter?
Nee, tatsächlich nicht. Die Untersuchungshaft ist härter als die Strafhaft. Also die Untersuchungshaft ist das Härteste, was du bekommen kannst, weil du eben diese ganzen Beschränkungen hast. Wenn du dann verurteilt bist, dann darfst du wieder mit deiner Familie telefonieren, so viel wie du willst. Du hast wieder die Möglichkeit, arbeiten zu gehen, also in der JVA eben, und du hast auch wieder die Möglichkeit, an Freizeitprogrammen teilzunehmen. Also die Untersuchungshaft ist wirklich das Härteste. Und das Schlimme ist, aus meiner Sicht wird sie auch genutzt dazu, um Menschen zu erpressen, in der Form, also bei mir zum Beispiel. Ich erkläre mal, wie das Prinzip funktioniert. Ich würde jetzt, also mal angenommen, ich würde zu 3 Jahren verurteilt werden. Dann gibt es in Deutschland diese Zweidrittelregelung. Das heißt, wenn man nicht vorbestraft ist, hat man die Möglichkeit, nach 2 Dritteln dann wieder freizukommen. Das heißt, von den 3 Jahren, 2 Drittel wären 2 Jahre, müsste man dann praktisch im Gefängnis sein. Weil das, was mir vorgeworfen wird, ein Vergehen ist und kein Verbrechen. Also Mord wäre ein Verbrechen. Bei den Wirtschaftsstraftaten, in welcher Größenordnung, weiß ich jetzt nicht. Also bei dem, was mir vorgeworfen wurde, auf jeden Fall wäre ein Vergehen. Dann darf man 18 Monate, bevor man vor dem Ende der Haftstrafe, also vor den 2 Jahren, also nach 6 Monaten, in den offenen Vollzug. Das heißt, dort geht man dann in eine separate Anstalt und dann muss man nachts bloß noch im Gefängnis schlafen und tagsüber kann man praktisch ganz normal schon wieder arbeiten gehen, am Leben teilnehmen. Das heißt, eigentlich wäre jetzt, also bei dieser Sache, die jetzt mir passiert ist, selbst bei 3 Jahren Haft wäre ich schon nach 6 Monaten wieder in den offenen Vollzug gekommen. Jetzt ist es aber so, wenn ich in Revision gehen würde, weil ich sage, das Urteil ist nicht okay oder das ist willkürlich, würde zum Bundesgerichtshof gehen, dann müsste ich die 6 Monate nochmal zusätzlich in U-Haft bleiben, also unter diesen schweren Bedingungen, und könnte nicht diesen offenen Vollzug nehmen. Das führt dazu, dass es in der JVA Menschen gibt, die sind inzwischen 2 Jahre in Haft, weil sie halt in Revision gehen, und müssen 2 Jahre Haft unter diesen Untersuchungshaftbedingungen im Gefängnis sein. Und es ist eine reine Repression, um die Gefangenen oder die Menschen, die halt verurteilt wurden, davon abzuhalten, nochmal eine Revisionsschleife zu ziehen.
Wie ist denn, wenn das am Ende mit einem Freispruch endet? Hast du dann Anspruch auf Schadenersatz für deine gestohlene Lebenszeit?
Ja, 1200 Euro pro Jahr.
Pro Jahr?
Das sind ja 4 Euro am Tag.
Ja, also irgendjemand, ich hatte auch mal, also ich hatte eigentlich mal gelesen, irgendwie, es wären 35 Euro, irgendjemand hat auch mal gesagt 75 Euro pro Tag, aber davon wird ja abgezogen noch Verpflegungskosten. Du wirst ja verpflegt in der JVA und sonstige. Da wird noch ganz viel abgezogen.
Rest musst du dann wahrscheinlich noch Einkommen versteuern und dann bleiben 4 Euro übrig, klar.
Irgendwie so, genau. Also ja, also man kann natürlich weitere Schadensersatzansprüche dann geltend machen, aber das geht halt, dann sind dann Prozesse, die über Jahre gehen. Aber die Entschädigung, die man auf jeden Fall kriegt, sind, ich weiß es nicht, also 35 pro Tag oder 75 pro Tag, und dann wird aber jede Menge abgezogen, sodass man auf die 1200 irgendwie pro Jahr kommt.
1.075 € am Tag wäre, finde ich, eine adäquate Entschädigung. Das würde ich sagen, okay, das ist in Ordnung. Ist immer noch zu wenig, aber vor allem, wenn man unschuldig dann eingefahren ist. Ja.
Ja gut, eigentlich müsste ich es ja am letzten Einkommen orientieren, wenn man es adäquat machen will. Weil ich sage mal, jemand, der ein höheres Einkommen hat, für den sind vielleicht auch die 75 € wenig.
Ja, du, dann danke für die ganzen Schilderungen aus dem Alltag von innerhalb einer JVA. Da könnte ich jetzt noch 10 andere Fragen stellen, aber ich würde gerne mit dir auch auf die Aufarbeitung kommen des Ganzen. Ich überlege gerade zweimal, was ich sage, weil ich weiß, dass hier sehr viele Leute zugucken, die das Ganze natürlich höchst interessant finden, was der Staatsfreund Nummer 1, so wie unsere alte Sendung war, da von sich gibt. Also ja, jetzt rückblickend.
Also ich kann vielleicht da ein kurzer Einwurf, behalte die Frage für dich. Also es ist tatsächlich so, dass es Polizeibeamte gibt, offensichtlich, die alle Videos gucken, weil also mein Aktenumfang ist ja 52 Leitsordner voll. Und einige Ordner davon sind tatsächlich, jedes Video und jede Aussage, die ich gemacht habe, wird dokumentiert. Und also ich gehe auch davon aus, dass dieses
Ach,
Video
es
dann
gibt jetzt jemand,
nach.
der hier mitschreibt, richtig protokolliert dann auch.
Ja, jetzt, genau, also die gucken halt genau, was habe ich gesagt. Oder dann
Okay.
lese auch, was ich auf Twitter gepostet habe. Und dass man dann wegen meiner Äußerung vielleicht wegen
Okay,
121
dann versuche ich.
Anklage erheben sollte oder so. Also man ist dann schon richtig im Fokus und also es war interessant zu lesen, weil jedes Mal, wenn ich neue Akten gekriegt habe, konnte ich dann lesen, was passiert ist. Dann konnte ich lesen, welche Demo-Aufrufe gab es in unserem Kanal, in unserem Telegram-Kanal, wie viele Leute waren vor Ort, welche Leute haben noch irgendwas gepostet. Und dann gab es eben auch natürlich Geschichten, die daraus entwickelt wurden, wo sich jemand hingesetzt hat und hat gesagt, das könnte dann das und das bedeuten.
Okay,
Will ich
dann
jetzt will ich nicht näher darauf
alles
eingehen
klar.
jetzt, weil die
Okay.
Akten, also wir werden sie ja sicherlich irgendwann mal die Akten freigeben. Da freue ich mich schon drauf. Das wird ja
Dann
großartig.
produzieren wir mit diesem Interview einen neuen Leitsordner irgendwo in einer Dienststelle und ich
Genau.
versuche auch den zwischen als und wie richtig zu unterscheiden, weil ich das als Bayer irgendwie nie hinkriege. Aber jetzt nochmal zurück auf den Moment deiner Verhaftung. Hast du da in dem Moment gedacht, oh, das war jetzt doch zu viel? Hätte ich jetzt passiert es tatsächlich? So in Bezug auf, war es das jetzt wert, was ich das gemacht habe? Was ging da durch den Kopf?
Also bei der Verhaftung schon mal gar nicht, weil bei der Verhaftung sind ja einfach nur total viele Polizeibeamte da und Adrenalin und aber ich habe hinterher mir mal Gedanken drüber gemacht und ich muss tatsächlich sagen, dass alles gut war, so wie es ist und ich würde es auch wieder so machen und selbst mit den Repressionen jetzt, ich meine, du siehst ja, ich mache ja weiter, also ich muss auch sagen, das Gefängnis hat null erzieherischen Wert auch für die Straftäter, das vielleicht mal auch erklärt. Also ich habe ja, es gab ja verschiedene Menschen, mit denen ich war, Drogendelikte etc. Die haben alle dann hinterher gesagt, naja, ich bleibe in meinem angestammten Geschäftsmodell. Wobei man fairerweise auch sagen muss, es sind ja, also es passieren auch unseren ausländischen Mitbürgern Dinge, die hält man nicht für möglich. Also dass jemand, der in Deutschland geboren ist, zum Beispiel keine Arbeitserlaubnis bekommt. Und dann gar nichts anderes, gar keine andere Möglichkeit hat, als in die Illegalität zu gehen, hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Aber also um deine Frage jetzt zu beantworten, ich hatte diese Gedanken nie, weil ich immer hinter dem gestanden bin, was ich gemacht habe und eben auch meinem Herzen gefolgt bin. Und von daher ist es mir eine Herzensangelegenheit für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung einzustehen. Und das werde ich auch weiterhin tun.
Wir waren jetzt schon so quasi fast jetzt im aktuellen Tagesgeschehen wieder. Vielleicht auch noch mal ganz kurz, der Gefängnisalltag interessiert bestimmt auch viele. Gab es die Möglichkeit, den Raum überhaupt dafür, dass sich da so eine Art von Freundschaften bilden können? Gibt es überhaupt den Kontext von Freizeit? Du hattest es vorhin ein bisschen angesprochen. Es war sehr beschränkt, was das Thema anging. Aber gibt es den Raum für Begegnungen mit Leuten und dann aus
Ja,
der
also
Not gedrungen gibt es bestimmt Kontakte, die sich ergeben.
genau, also man hat diese Stunde auf dem Hof und so wie ich es auch gesagt habe, also für mich gilt ja sowieso, dass ich diese Vorverurteilung nicht mache. Das heißt, ich habe mich einfach mit allen Menschen unterhalten, habe mir die Lebensgeschichten angehört. Da waren viele interessante Geschichten dabei und natürlich hat man auch, es haben sich Freundschaften entwickelt und gibt ja auch jetzt schon zwei, die mit mir entlassen wurden und wir haben natürlich Kontaktdaten ausgetauscht und bleiben auch hinterher in Kontakt. Also das Schöne ist jetzt an, ich glaube, wenn man sich in so einer Situation kennenlernt, dann ist man natürlich auf eine bestimmte Art und Weise auch verbunden. Ich habe eine oder zwei Briefe bekommen oder ja, vielleicht waren es auch mehr von Menschen, die eben auch früher mal in Haft waren, auch in U-Haft, und einer hat mir geschrieben, ich war mal 4 Monate in U-Haft, die haben mir meine ganze Firma und alles kaputt gemacht, aber ich habe in der Zeit gelernt, wer zu mir steht und wer nicht, und mit meiner neuen Firma bin ich jetzt super erfolgreich, und einige meiner Mitarbeiter waren übrigens auch in Haft mit mir. Also man weiß halt, auf wen man sich dann, also man kann wirklich sagen, man weiß, auf wen man sich verlassen kann, wer in dieser Zeit zu einem steht. Und natürlich, wenn man so eine Erfahrung gemeinsam durchgemacht hat, hat man natürlich auch eine Verbundenheit.
Mhm. Im Knast und im Schützengraben. Das schweißt zusammen. Ja,
ja, genau.
Ich hab mal noch eine ganz andere Frage, um möglicherweise einen neuen Plot aufzumachen. Du hast gesagt, du hast viel gelesen. Mich würde interessieren, weißt du ungefähr, wie viele Bücher und was waren das für Bücher? Waren das Sachbücher, waren das Romane oder waren das Rechtstexte?
Ja, also ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viele Bücher ich gelesen habe, weil ich tatsächlich sehr langsam gelesen habe und dann auch immer wieder die Essenz aus dem Buch für mich subsumiert habe. Es gibt ja auf der Webseite, also auf unserer Website querdenken-711.de, gibt es ja verschiedene Briefe, die ich veröffentlicht habe. Ich habe so alle 2 Wochen habe ich einen Brief geschickt an das Querdenken-711-Team und die haben den dann auf der Webseite veröffentlicht. Und da kann man eigentlich so ein bisschen verfolgen, was mich gerade beschäftigt hat. Also ich habe natürlich viele Bücher über Meditation gelesen, ich habe gar keine Romane oder sonstiges gelesen, sondern eigentlich 2 Themen. Das eine waren Meditation und wie komme ich in die Ruhe und Spiritualität, und das andere war eigentlich historische Bücher über die Freiheitsbewegung. Also ich habe mich informiert, wie ging es den 68ern, Rudi Dutschke hat mich auch überrascht, eigentlich die gleichen Themen wie heute. Damals war es die Springerpresse, die klein geschrieben hat. Sie wollten auch für Frieden, Freiheit, Demokratie auf die Straße gehen. Dann wurde das Ganze geframed, es wurde und so weiter. Also sehr interessant, habe ich meinen Brief verarbeitet. Dann ganz interessant, habe ich zum Schluss gelesen, mittendrin Václav Havel, Versuchen der Wahrheit zu leben. Also der Gründer von der Charta 77, später Präsident der Tschechoslowakei geworden, war auch eben die Widerstandsbewegung der Tschechoslowakei. Liest sich eigentlich auch wie ein Buch von heute. Und vielleicht auch ein kleines Handbuch für unsere Bewegung, weil zumindest war er ja erfolgreich, also in der Tschechoslowakei, die wurde ja befreit und er ist dann Präsident geworden und hat vielleicht, ich weiß nicht, was er davon umgesetzt hat, muss ich jetzt im Nachgang nochmal prüfen.
Habe ich auch schon oft gehört, den Titel, Versuch in der Wahrheit zu leben.
Ja, dann Anti-Atomkraft-Bewegung im Breisgau, also in Freiburg, und wo jetzt auch die Querdenken-Bewegung oder die Presse schreibt ja immer, in Süddeutschland ist die leben die kritischen Menschen, oder ich weiß gar nicht, wie sie es nennen. Anti-Atomkraft-Bewegung, auch super interessant, auch schon mit Polizeigewalt, mit Zwangsräumungen, mit allem drum und dran, auch mit Repressionen. Also der musste nicht ins Gefängnis gehen. Ich habe gerade seinen Namen leider nicht. Ein Fischermeister war das. Aber sie haben ihn halt auf 450.000 D-Mark Schadenersatz verklagt, was in den 70er Jahren wahrscheinlich so viel ist wie heute 2 Millionen. Dann eben Bücher über das Geldsystem habe ich nochmal gelesen, habe auch nochmal viel über Bitcoin gelesen, einfach den theoretischen Background nochmal zu machen. Also ich habe die Zeit ganz intensiv genutzt, um zu meditieren, aber auch auf der anderen Seite mich intellektuell weiterzubilden. Ich habe immer gesagt, ich wachse spirituell und intellektuell, weil ich hatte ja früher, also war ich ja einfach nur Unternehmer und hatte natürlich wenig Zeit, mich mit den Themen zu beschäftigen. Bin ja auch 2020 eben eher, ja gut, es gibt keinen Zufall, aber mir ist zugefallen, dass ich die Demonstration machen soll. Und jetzt habe ich eben auch den anderen Hintergrund dazu. Mein Anwalt hat mal zu mir gesagt, sie werden es bereuen, dass sie dir so viel Zeit zum Nachdenken gegeben haben.
Also ich habe von einem gemeinsamen Freund von uns beiden erfahren, dass du das wie als Sabbatical genommen hast, also dieses Sabbatjahr, dass man einfach mal eine Auszeit macht. Und du hast dadurch aber ja, wie so ein Studium, so ein kleines persönliches und Wissensstudium gemacht. Würdest du sagen, dass du stärker aus dieser Situation herausgegangen bist?
Auf jeden Fall. Also ich war ja vorher auch nach den 2 Jahren einfach unheimlich erschöpft und ich hätte sowieso eine Auszeit gebraucht. Und von daher, ich habe sie mir nicht genommen. Ich bin auch nicht richtig zur Ruhe gekommen, weil das weiß, kennt ja jeder von euch. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr auf Telegram verbringt und wie weit ihr euch eben durch dieses ganze, also ihr habt ja auch einen großen YouTube-Kanal. Ich glaube, es gibt viele Kommentare. Es gibt wahrscheinlich auch viele Leute, die euch anschreiben, wenn ihr mal eine Äußerung, die ihr macht, nicht gefällt und so weiter. Und man ist da in so einem Rad natürlich drin, was ganz toxisch ist. Und da dann rauszukommen, also es hat für mich tatsächlich, ich glaube, 7 Monate gedauert, bis ich dieses Denken so ganz aktiv wahrgenommen habe. Und ich merke leider auch jetzt schon, ihr könnt euch vorstellen, ich komme aus einem, also bei mir ist alles beschlagnahmt. Mein Haus ist ja verkauft, aber das Geld ist auch bei der Staatsanwaltschaft. Firma alles gesperrt, die Staatsanwaltschaft hat mein ganzes Equipment alles mitgenommen. Also das heißt, ich komme raus und muss natürlich erstmal wieder arbeitsfähig werden. Und das hat jetzt den, also natürlich wäre mir lieber gewesen, ich komme raus und kann erstmal nochmal 3 Wochen ganz mit der Natur verbunden langsam wieder hochfahren. Aber das geht natürlich, also dadurch, dass das Medieninteresse natürlich auch da ist, ging das nicht. Ja, deshalb ist einfach dieses, muss man gucken, wie man eben damit umgeht.
Total spannend, was du erzählst, ja, dieses toxische, was du gerade angesprochen hast, wenn man in so einer Spirale drin ist, gerade wenn man auch in der Öffentlichkeit steht und kritisch ist dem Mainstream gegenüber, da ist man ja, setzt man sich ja sozusagen Anfeindungen aus. Mhm. Und wenn man da kein dickes Fell hat, da kann man da natürlich auch sehr schnell untergehen. Viele Menschen sind ja auch während der Corona-Zeit daran kaputt gegangen, ohne dass sie groß in der Öffentlichkeit standen. Ja. Von daher ist das sehr interessant. Mich würde auch so ein bisschen interessieren, ob du zu einem Fazit auch gekommen bist, wenn du dich mit früheren Protestbewegungen beschäftigt hast. Du hast jetzt die 68er und die Atomkraftbewegung aus den 80ern genannt. Mir fällt da insbesondere als...
Nee, nicht die Atomkraftbewegung aus den 80ern, sondern die Anti-Atomkraftbewegung, aber die war 70er.
Anti-Atomkraftbewegung, ja.
Ja, und aus denen sind dann die Grünen hervorgegangen, ne?
Ja, mit, aber ich erkenne große Parallelen zu den Montags-Mahnwachen von 2014, die ja auch mit dem Slogan Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit oder Frieden, Freiheit, Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit war es damals, genau, auf die Straße gegangen sind und dann auch den ganzen Anfeindungen ausgesetzt waren, die eben von Spiegel TV und von Kulturzeit, NDR, Jutta Ditfurt und so weiter kamen. Und da war das genau dasselbe Framing, Antisemitismus, Nazis, Neurechts, die waren... Wichtel wurden dann da draus gemacht, ja, also diese Verächtlichmachung. Ja. Und da gibt's so viele Parallelen. Mich würde interessieren, nach 10 Monaten darüber nachdenken, bist du auch irgendwie zu einem Fazit gekommen? Weißt du irgendwie, warum die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind? Weil du hast, glaube ich, bei Schule auf die Frage, würdest du es nochmal genauso machen, gesagt, ja, nochmal genauso. Sprich, würdest du auch alle Fehler nochmal genauso machen oder gab es überhaupt Fehler? Also 10 Monate drüber nachdenken hat doch bestimmt irgendwas hervorgebracht.
Ja, das waren jetzt 2 spannende Fragen. Ich glaube, wir müssen splitten. Das eine ist, wie bewerte ich die Historie und würde ich alles nochmal genauso machen? Ich fange wieder mit der letzten Frage an. Ja, ich würde wieder alles genauso machen, weil ich einfach der Meinung bin, wo gehobelt wird, wo gearbeitet wird, wo Projekt gemacht wird, fallen Späne und da gehen auch Dinge schief. Und wer ohne Fehler ist, wer werfe den ersten Stein und ich wäre kein Unternehmer, wenn ich nicht Dinge unternehmen würde mit dem Risiko, dass sie schief gehen. Und also für mich ist es einfach so, es hilft jetzt ja wenig, über die Vergangenheit nachzudenken und zu sinnieren und zu sagen, oh Gott, was ist da alles Böses passiert? Weil ich kann ja nur die Zukunft beeinflussen und ändern. Und all diese Dinge, die passiert sind, die sind passiert und sie haben Auswirkungen gehabt. Sie haben positive Auswirkungen gehabt und sie haben negative Auswirkungen gehabt. Und es gibt ja nichts, keinen, also dieser Fehler, der jetzt vielleicht aus deiner Sicht ein Fehler ist, der hat vielleicht auch ein paar gute Dinge bewirkt, die du halt nicht wahrgenommen hast. Und das ist ja auch so ein spiritueller Gedanke, also beides strömt in beide Richtungen. Also ich sag mal, jetzt wir gehen einfach auf dieses Ereignis zurück, was ja am meisten diskutiert wird, dieses Treffen in Saalfeld, nenne ich es jetzt mal. es hatte auch gute Dinge. Und zwar, also mir ist zum Beispiel die Bewegung zu dem Zeitpunkt viel zu sehr auf mich zugeschnitten gewesen und alle wollten immer irgendwas von mir. Und mir ist nach dem Treffen dann ein riesen Stein vom Herzen gefallen, weil sich die Bewegung weiter dezentralisiert hat, was ich ja immer wollte. Ich wollte nicht, dass die Leute mir nachlaufen und sagen, Michael, mach du die nächste Demo und mach das, sondern es war vielleicht ein schlechter Effekt, was auch immer man sagen will, dass die Presse da Angriffspunkte hatte, aber es hatte einen guten Effekt, dass die Menschen gesagt haben, okay, den Michael, den finde ich jetzt doof, dass er das gemacht hat und jetzt mache ich mein eigenes Ding und das ist eigentlich genau das, was ich erreichen wollte. Und deshalb, also nur vielleicht nochmal abschließend, es gibt keine Fehler, die einfach nur negative Dinge machen, sondern die, wir setzen ins Universum verschiedene Energien und dieser Stein, den ich da ins Wasser werfe, wo die Wellen dann aufschlagen, die dieser Stein erzeugt, an welchem Ufer und was daraus entsteht, ob an dem einen Ufer dann schöne Pflanzen daraus entstehen, weil da Wasser hingeschwappt ist, das weiß man ja nicht.
Ich stimme dir in allem vollkommen zu. Ich finde trotzdem die Retrospektive, die Analyse dessen, was war, ob es falsch war oder ob es ein Fehler war, ist ja eine Definitionsfrage. Ja. Das wollte ich gar nicht damit sagen. Aber dass wenn man einfach analysiert, wie ist das gelaufen bei Querdenken, ja, wie ist es bei den Mahnwachen gelaufen, wie ist es da gelaufen, ja, und so weiter, erkennt man ja viele Parallelen. Und die Frage ist ja, wie macht man es beim nächsten Mal vielleicht so, dass es tatsächlich was bewirkt? Weil es ist ja trotzdem ein winzig kleiner Teil der Bevölkerung, den man quasi innerhalb dieser Bewegung irgendwie eingefangen hat, auf die Straße gebracht hat. Auch wenn das dann mal zigtausende, zehntausende Menschen, ja, irgendwo waren, sieht natürlich nach viel aus. Mathematisch
aber,
gesehen.
Aber wir dürfen jetzt unseren Erfolg nicht unter den...
Nein, das will ich...
Also wir haben Corona beendet. Die Bewegung, also auch die Spaziergänge, wie auch immer man jetzt die Bewegung nennen will, das will ich nur mal sagen. Es wird immer, also die Frage,
ich will das auch ja, gar nicht kleinreden. Das,
ja, andere Frage, definiere Erfolg. Weil du sagst ja jetzt gerade, wir waren nicht, oder was müssen wir, also deinem Satzbau habe ich gerade entnommen, dass du gesagt hast, wir waren nicht erfolgreich. Deshalb, weil du gesagt hast, wir müssen mal gucken, was müssen wir machen, damit wir das nächste Mal erfolgreich sind. Und dann, damit wir sagen können, also dann hast du offensichtlich ein anderes Bild jetzt im Kopf von Erfolg als ich.
Ja, mag sein, das kommt natürlich auf die Zielsetzung drauf an. Das
genau, oder eine andere Zeiterwartung, eine andere Zeitpräferenz.
Ja, ich Querdenken ist ja an sich auch noch nicht vorbei, aber ich wollte es auch gar nicht, wie gesagt, so betrachten, sondern in die Richtung, weil du gesagt, du guckst halt nach vorne, ist ja trotzdem die Frage, wie kann man es besser machen? Weil der Umkehrschluss wäre, es war schon perfekt. Und das würde ich jetzt vielleicht auch nicht gerade unterschreiben.
Nee, aber, und wir sind ja auch noch lange nicht fertig. Also ich kann dir sagen, ich habe eben die Zeit genutzt, um ein Konzept zu schreiben, Querdenken 2023 bis 2030. Und jetzt müssen wir halt gucken, in welchen Zeiträumen denken wir und was wollen wir erreichen. Und jetzt vielleicht nahtlos der Wechsel in den Rückblick. Ich habe leider kein Buch bekommen über die Bewegung in der DDR damals, 89. Also konnte ich noch nicht analysieren, hat mir keiner geschickt. Weiß ich auch nicht, ob es ein Buch gibt. Und 2014 habe ich auch kein Buch bekommen. Deshalb kann ich jetzt nicht darüber sprechen. Ich war 2014 noch nicht dabei, da war ich noch im Tiefschlaf oder im Konsumbahn und war einfach nur Unternehmer. Das heißt, ganz wichtig wäre erstmal, wenn es noch kein Buch über 2014 gibt und die Ereignisse und über die Bewegung, dann sollte man eines schreiben, damit es für die Nachwelt dokumentiert ist. Ich denke, über die Ereignisse 89 gibt es bestimmt auch gute Bücher. Da muss man wieder gucken, wie verzerrt die sind oder irgendwelche. Konnte ich nicht lesen. Was ich gelernt habe aus der Anti-Atomkraft-Bewegung, wo dann die Grünen daraus hervorgeben, dass die Partei eben nicht das richtige Instrument ist, weil wir sehen ja jetzt, was die Grünen jetzt machen, also der Gegensatz von dem, was sie ursprünglich oder wofür sie gegründet wurden. Und es gibt aber auch ganz viele tolle Dinge, die außerhalb der Grünen-Bewegung, wo sich Dinge wieder verselbstständigt haben. Also ich weiß zum Beispiel, dass ein Mitbegründer der Grünen, ich weiß nicht, ob er Mitbegründer ist, ein Buch, der Johannes Stüttgen heißt der, der macht zum Beispiel immer noch diesen Omnibus für direkte Demokratie, also den gibt es auch schon, hatte ich noch nie davon gehört, dass es den gibt, habe es gegoogelt, der macht den tatsächlich noch und ich glaube einfach, dass die, oder aus meiner Sicht sind es zwei Erfolgsfaktoren, die wir brauchen, damit wir erfolgreich sind. Das eine ist Kommunikationsfähigkeit und Kritikfähigkeit und auch eine Streitbarkeit, also nicht Streit als negativ.
Streitkultur.
Streitkultur, es kann ja auch was Positives werden. Also all das, was jetzt passiert. Ich sage etwas zur Klimabewegung, was die Berliner Zeitung aus dem Kontext reißt. Und ich glaube, es war ja relativ viel los auf den Telegram-Kanälen, kann man ja offen so sagen. was ich jetzt nicht als Streitkultur bezeichnen würde, was aber schön ist, dass genau das passiert ist, weil, also da kann ich jetzt schon mal vorgreifen. Ich wollte natürlich auch der Bewegung ein bisschen den Spiegel vorhalten, im Sinne von, wie tolerant sind wir wirklich mit anderen Meinungen. Und also das ist für mich ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Und das andere wird sein, dass wir eben auch schaffen, dezentral zu sein und dann aber dezentral auch wieder zusammenzuarbeiten, so dass das eben was Großes draus wird. Also weil jede, sage ich mal, also eine Partei ist eine Machtstruktur. Da kommen Menschen nach oben, die wahrscheinlich die Ellenbogen ausfahren und sich durchkämpfen können. Und ob die dann am Ende was Gutes für die Menschen wollen, das will ich jetzt einfach bestreiten oder will ich mal in Zweifel stellen. Und deshalb ist das so die Zusammenfassung aus dem, was ich eigentlich mitgenommen habe, außerparlamentarisch. Und Kommunikation ist halt eben ein wichtiges Thema. Und eben auch das Leben, was auf dem Papier steht. Also wenn ich für Meinungsfreiheit bin, dann muss ich für Meinungsfreiheit sein, aber nicht nur für meine eigene.
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Analysierend aus den Montagsmahnwachen, wo wir übrigens eine tiefgreifende Analyse derzeit machen auf YouTube. Wir sind auch einer der wenigen, die das überhaupt damals dokumentiert haben, das aber dafür sehr akribisch, wäre mein dritter Punkt und diese Erkenntnis, das ist aber meine eigene Meinung. Es funktioniert tatsächlich nur mit, ich will nicht sagen Führungspersönlichkeiten, aber mit bekannten Köpfen, die eine Bewegung anführen. Die Idee des Dezentralisierens, daran sind die Mahnwachen unter anderem gescheitert 2014, weil das eben bedeutet, dass man das Ruder aus der Hand gibt. Und dann tauchen plötzlich Redner unter dem eigenen Label in Städten auf, die man jetzt vielleicht nicht so mag. Und schon ist der Trappel vorprogrammiert, dass er den Mahnwachen nach 10 Wochen das Genick gebrochen, 2014, dieser Verlauf.
Ja, dann sind wir ja gut dabei, dass es Querdenken nach 3 Jahren immer noch gibt.
Im Verhältnis dazu, ja, das auf jeden Fall. Aber da kann man schon sehr viele interessante Schlüsse auch ziehen.
Ja.
Die Mahnwachen hatten damals zum Beispiel auch das Konzept des offenen Mikros, ja, dass da wirklich jeder reden durfte. Und da hat sich hier und da tatsächlich eine sehr interessante Streitkultur auf den auf öffentlichen Plätzen auch ergeben. Das fand ich doch sehr interessant, aber es kristallisiert sich eben auch heraus, dass so eine Bewegung eben gar nicht zentralisierbar ist, weil eben selbst wenn man sagt, es darf jede Meinung vertreten werden, werden die Meinungsunterschiede dann eben genau dadurch erst sehr, sehr offenkundig und der Streit findet dann auf offener Straße statt, überwiegend über Themen, die mit dem eigentlichen Kern der Bewegung gar nichts mehr zu tun haben.
Ja.
Und das bietet natürlich Angriffsfläche und so weiter und so fort. Und man muss dann immer, entweder lässt man das zu und ist dann eben dezentral und freiheitlich und pluralistisch, oder man hat halt schon irgendwie Regeln oder ein Manifest oder einen Leitfaden. Aber dann ist es das eben dann schon nicht mehr und das geht dann auch nur noch zentralistisch. Das kriegt man nicht dezentralisiert, zumindest nicht mit einer Agenda. Und das ist immer wieder dieser Reibungspunkt.
Also
Grat.
Ja, ich bin anderer Meinung, dass nur weil ihr es damals nicht geschafft habt, können wir es jetzt wieder schaffen.
Wir haben nur dokumentiert, waren da gar nicht
dabei. Genau, nee, also oder weil es die Bewegung nicht geschafft hat, heißt ja nicht, dass es heute nicht funktionieren muss, weil die Menschen sich ja auch weiterentwickeln. Ich glaube, einen Punkt habe ich vergessen. Ich glaube, wir müssen uns einfach auch davon lösen, Angst davor zu haben, was die Zeitungen über uns schreiben. Weil das war ja eine große, ich sag mal, Querdenken war sehr erfolgreich. 1.8., 29.8., da war der Zeitraum, sagen wir mal, 4 Wochen zwischendrin relativ klein. Da konnten die gar nicht so schnell reagieren, wie wir die Demos organisiert haben und auch die Abwehrmaßnahmen, sagen wir mal, mit Zersetzung von und Unterwanderung. Haben eben nicht gut funktioniert. Deshalb war also Geschwindigkeit ist ein Thema. Und dann aber auch, und dann kam eben die volle Medienklatsche natürlich zurück mit rechts, rechts, rechts und so weiter. Empfehle ich allen das schöne Video von Nikolai Binner. Der hat es ja schön zusammengefasst. Großartig. Und aber dann haben die Menschen sich auf einmal erschrecken lassen. Dann haben die gesagt, okay, diese Zeitung schreibt jetzt da, Querdenken ist rechts, also glaube ich jetzt auf einmal, was die Zeitung schreibt, und traue mich nicht mehr, das praktisch zu verwenden oder zu sagen, jetzt bin ich es auf einmal nicht mehr. Und von daher muss ich wirklich sagen, man muss sich ein Sekunde. Ja, sorry, musste ich kurz klären. Bin ja noch temporär untergebracht. Und ja, wir waren dabei, dass die Ereignisse eben im August so schnell aufeinander gefolgt sind, dass es eben, oder einer unserer Erfolgsfaktoren eben auch die Geschwindigkeit war. Und dann gab es eben nach dem August, oder der 1. August wurde ja aufgelöst, da wurde, sagen wir mal, die Zahlen klein gekocht und wenig darüber berichtet. Der 29. August war dann so groß, dass man sich schon eine Abwehrmaßnahme eines Gegenevents überlegt hat, nämlich der sogenannte Treppensturm auf dem Reichstag. Und
Michael, ein perfekter Punkt, um mal die Stimmung von damals noch ein bisschen einzufangen. Ich habe ein paar Bilder, die uns nochmal in diese Zeit zurückversetzen und dann können wir das Ganze nochmal im Detail Revue passieren lassen, weil ich erinnere mich auch an diese Stimmung. Das war mit einer der größten Momente in meinem Leben. Aber lass uns die Bilder schnell mal anschauen. Ja, das war der Blick von der Bühne auf der Haupttribüne auf der Straße des 17. Juni. Es ist jetzt gerade ungefähr irgendwann am Nachmittag. Der Blick einmal Richtung Siegessäule, der Blick einmal zurück Richtung Brandenburger Tor. Und ja, das war die Stimmung des Tages. Also Frank, Michael, wir standen alle da oben auf der Bühne. Ein unvergessliches Erlebnis. Wie habt ihr es noch in Erinnerung?
Als wäre es gestern. Ja, nee, war sehr eindrücklich. Ja.
Ja, und vor allem, wenn du noch nach rechts und links geguckt hättest, dann wäre es nochmal genauso voll gewesen.
Aber unter den Bäumen, ja, hat man nicht
Ja,
alles
unter
gesehen,
dem,
aber
genau,
tatsächlich
unter.
alles gerammelt voll, ja.
Ja,
Irgendwo
und
müssen die
genau.
17.000 Menschen ja gestanden haben, ne? So.
Genau.
Ja,
Und da ist auch Robert.
eine der großen Fragen dieses historischen Tages war ja im Nachhinein ja, die Frage über die Besucherzahl, der Streit über die Besucherzahl. Was ist eigentlich deine Schätzung, Michael, oder wo würdest du das einordnen? Nicht bei 17.000, aber es gab ja auch bis zu 1,5 Millionen oder sowas, was ich jetzt auch bestreiten würde vielleicht.
Ja.
Hast du da so ein Take zu?
Also es gibt tatsächlich jemanden, der wirklich bezeugt, dass die Polizei ihm die Zahl von 800.000 genannt hat. Und ich kann es gar nicht sagen, weil ich da vorher noch nie eine Demonstration in der Größenordnung gemacht habe. Ich war auch noch nie auf der Love Parade. Ich glaube, da bin ich jetzt der falsche. Also was diese Zahlen betrifft, bin ich tatsächlich der falsche Ansprechpartner. Da müsste man einfach jetzt mal wirklich Menschen fragen, die eben andere Demonstrationen in der Größenordnung gesehen haben, was das bedeutet.
Aber diese ganze Diskussion ist ja auch völlig egal, wie viele da waren letztlich. Aber darauf hat sich die Diskussion am 1. August, wo wir jetzt gerade die Bilder waren,
Ja.
gedreht. Beim 29. August hatten wir ja das dann mit dem Reichstagssturm. Ja, damit
Ja.
konnte man ja sowieso das alles komplett diskreditieren. Aber die Straßen waren voll, auch unter den Bäumen, die Parkanlagen. Also man kann ja nicht leugnen, dass das Volk da auf der Straße war. Ja,
Ja, also es
und
waren einfach unheimlich viele Menschen. Das ist auch das, was du sagst. Ich musste ja später die Bühne verlassen, weil ich als Versammlungsleiter, sonst, also mein Anwalt hat mir geraten, die Bühne zu verlassen, damit ich nicht verhaftet werde, weil es war eine aufgelöste Versammlung. Wir sind dann durch den Tierpark gelaufen und es war selbst bis ganz hinten, überall waren einfach, also es war wirklich, genau, es waren einfach Riesenmengen von Menschen unterwegs.
Und als eindrücklichste Erinnerung von dem Tag, und der Tag war sehr eindrücklich in jeglicher Hinsicht, warst trotzdem du in persona als Hauptverantwortlicher dieses Geschehens dort, der in sich ruhend auf der Bühne im Schneidersitz
Ich weiß noch, wie ich das gefilmt habe. Die ganze Menge tobt und der
meditierend.
Markus Heinz auf der Bühne. Wir bleiben hier und die Polizei muss jetzt hier. Und du sitzt da und hast diese Ruhe ausgestrahlt. Ich habe dieses Bild noch genau vor Augen, wie du gesagt hast, so, okay, jetzt sind wir jetzt erstmal hier. Wo nimmst du
Ja.
die Kraft her, echt?
Ja, es war für mich ganz schlimm. Es ist ja vorher noch was passiert. Dann sind ja also wir hatten morgens bin ich an dem, als wir aufgebaut haben, als der Aufzug war, habe ich mir so einen, nicht Tretroller, so einen Roller genommen und bin praktisch von Polizeiwache zur Polizei gefahren und habe denen allen noch guten Morgen gewünscht und habe gesagt, schön, dass ihr da seid, dass ihr die Versammlung schützt und so. Das habe ich eigentlich in Stuttgart auch immer gemacht. Weil das, was an dem Tag passiert ist, konnte ich mir natürlich auch nicht vorstellen. Wir hatten in Stuttgart auf den Versammlungen zwar auch mal eine oder andere Diskussion mit der Polizei, aber es war einfach ganz, ganz anders. Also dieses Vorgehen, was da die Berliner Polizei an den Tag gelegt hat, hätte ich mir nicht vorstellen können. Und dann war es aber auch so, dass ich gesehen habe, dass doch relativ wenig Polizei da war, weil ich bin die abgefahren und dann waren, naja, also in Stuttgart waren schon immer ganz viele Bullis da, die wurden, also diese Sixpacks, die wurden, kamen zwar nie zum Einsatz, aber war, also weiß ich nicht, 30, 40 war es bei uns auch keine ungewöhnliche Zahl. Und dann habe ich gedacht, also für diese große Versammlungsfläche ist das doch komisch, dass jetzt so wenig da ist. Und dann sind ja diese wenigen Polizisten später durch die Demonstration gelaufen, als aufgelöst wurde. Und ich hatte mir schon Sorge, dass jetzt, und dann haben die auch eben Reizgas eingesetzt. Und dann habe ich ja von der Bühne gesagt, keiner greift die Polizei an, wir sind eine friedliche Bewegung. Und das haben die Menschen haben sich da auch dran gehalten, wobei ich das, also fand es krass teilweise. Ich habe von der Bühne gesehen, wie da einfach Tränengas auch gesprüht wurde, einfach mitten in die Menge und so. Wir haben ja später noch viel bei den anderen Demonstrationen noch viel schlimmere Polizeigewalt erlebt. Und der Nils Melzer, der Sonderbeauftragte der UN für Folter, hat das ja auch bemängelt und aufgearbeitet, wo ich ihm sehr dankbar bin. Leider ist er jetzt weg. Und seine Nachfolgerin, muss man mal gucken, wie die sich positioniert. Und also für mich war einfach klar, diese absolute Friedlichkeit war für mich immer ein nicht verhandelbares Thema. Und deshalb musste ich ja auch als Vorbild dort vorangehen. Und ich bin froh, dass sich dann so viele angeschlossen haben. Und das wurde ja absolut friedlich beendet auch. Zumindest von Seiten der Demonstration, von Seiten der Demonstranten.
Darf ich euch kurz mit auf die Bühne nehmen da? Ihr seht doch da oben auf der Bühne, seht ihr diesen Pulk an Polizisten, hier da. Mhm. Und ich habe da oben gefilmt während diesem Zeitpunkt und ich weiß nicht mehr, wie es gegangen ist. Und ich stand plötzlich zwischen all denen. Ich bin 1,74, von denen hatte jeder so 1,85, 1,95. Und ich habe einen Schwenk im Filmmaterial, wo ich mich einmal gedreht habe. Ich stand mitten unter diesen Polizisten da drin. Das war so surreal, wirklich. Das war so eine seltsame Erfahrung. Und ich habe ein Foto gefunden, Michael, das habe ich dir noch nie geschickt. Ich habe es erst neulich wieder auf meinem alten Rechner entdeckt. Ja. Und zwar ist das, Moment, muss mal eins weiter hüpfen, das da, wir beide da vorne, braun gebrannt, an dem Moment, da hast du gerade eine geraucht und ich habe dich gefragt, und Michael, wo geht's jetzt hin? Ab jetzt, wohin? Was machen wir jetzt? Und du hast da so einen positiven Gedanken gehabt, der mich heute noch trägt, so, ja, das war jetzt der Anfang. So, und jetzt carry on Montesquieu, weißt du, so, wo geht's jetzt hin, ja? Da schauen wir aber auch echt gut aus.
Tolles Bild, es war ein toller Tag, genau. Ich bin ein bisschen grauer geworden, muss ich jetzt so im Nachhinein sagen. Also die Zeit hat auch bei mir Spuren hinterlassen. Mhm, aber gut, so ist es halt. Wir sind sowieso nur auf einer Durchreise, Reise durch unsere Lebenszeit.
Aber es war einfach dieser Moment, der da wirklich dann, diese Energie war spürbar. Das war auch irgendwie, das ist dann danach durchs Land gegangen. Wir sind nach Hause gefahren und waren alle so, was ist da eigentlich passiert an dem Tag? Wir waren voller Freude und so, jetzt ist endlich ein Knackpunkt da. Jetzt hat sich der Wille des Volkes artikuliert, wie 89 ein bisschen. Und dann ging es eben 4 Wochen lang in diesem Feuer weiter bis zum 29. Da war noch mehr da. Und dann kam eine recht raffinierte Methode, ein psychologischer Trick, ein Propaganda-Effekt. Ich weiß gar nicht, wie man das mit diesem Reichstagsstürmchen da ausdrücken kann. Die Blaupause für die Kapitolstürmung, die ja dann mehr oder weniger da zum ersten Mal geprobt worden ist. Hättest du das gedacht, dass man das dann so schnell, so extrem framen kann?
Also ich sag mal, ich weiß ja, wie mächtig Propaganda ist und dass man es framen kann. Ja, das hätte ich gedacht, aber dass die Menschen, die selber auf der Demonstration waren, sich dadurch einschüchtern lassen, oder die Menschen in der eigenen Bewegung sich einschüchtern lassen dadurch, das hätte ich eben nicht gedacht. Weißt du, wie ich meine? Also das eine ist ja was, also die Massenmedien wirken ja auf die Menschen, die eigentlich nicht auf diesem Event waren. Und jeder, der die Wahrheit erlebt hat, weiß ja, was passiert ist und kann das auch hat es wahrscheinlich dokumentiert und also unsere Demo, ich will es auch nochmal einfach sagen. Unsere Demonstration fand ja auf der Straße des 17. Juni statt. Die war brechend voll, auch am 29. Am 29. war die Versammlungsfläche nochmal doppelt so groß wie am 1.8. Die Bühne stand am Großen Stern, vom Brandenburger Tor bis zur Spree auf der anderen Seite, und die ganze Stern und alle Seitenstraßen waren gefüllt. Und es gab eben eine kleinere Gruppe, eine andere Demonstration. Es gab an dem Tag, glaube ich, 111 Demonstrationen. Auch die Querdenken-Demonstration war die einzige, die verboten war. Die vom Reichstag war ja auch nicht verboten. Erstmal, wir haben es ja dann durchgekämpft und mussten dagegen gehen. Also, dass irgendwelche Gegenmaßnahmen eingeleitet werden würden, das war mir schon bewusst. Ich wusste nicht, was es ist, aber die sagen wir, Enttäuschung, das Ende der Täuschung war ja das, dass ich eigentlich gedacht habe, alle sind dann so robust und sagen jetzt erst recht. Aber wir stehen da dann 120% dahinter. Aber es haben sich doch auch welche einschüchtern lassen. Oder es kam dann, da sind wir wieder eigentlich bei dem anderen Punkt, bei dem Thema Kommunikations- und Streitkultur. Es gab dann halt unterschiedliche Meinungen, wie man damit verfahren sollte. Und wie man aus diesem, wie man diese Propagandamechanismen abwehrt.
Aber alleine das ist ja schon was, wenn man sich jetzt intern damit beschäftigt, wenn man Energie aufwendet, wenn man den Laden jetzt zusammenhalten muss, weil von außen so ein Narrativ da reingekommen wird. Genau. Das heißt, man kommt aus der Aktion, wird man in die Reaktion gezwungen. Genau. Und an dem Punkt hat man ja quasi schon irgendwie ein Stück weit verloren, hat man gerade ein Tor kassiert sozusagen, wenn man das als Spiel betrachten will. Und genau. Das ist eben ganz wichtig, weil du das vorhin schon gesagt hast, für zukünftige Happenings dieser Art, dass man eben nicht nur so ein Bewusstsein über solche Diffamierungen entwickelt, so nach dem Motto, ja, ich weiß es besser, sondern dass man noch den nächsten Schritt geht und das wirklich mit absoluter Ignoranz straft. Man darf sich davon nicht in die Reaktion zwingen lassen, sondern man muss seinen aktiven Weg, das, was man erreichen will, konsequent weitergehen.
Genau.
Völlig, völlig unbeirrt. Und wenn da eben jemand kommt von links und rechts und versucht da zu sabotieren, sich eben darüber bewusst zu werden und auch zu wissen, dass man dem am wenigsten Angriffsfläche bietet, wenn man nicht darauf reagiert.
Genau.
Weil aber das ist ja sehr schwer, weil wir alle Menschen sind, alle ein Ego haben. Natürlich, man will sich rechtfertigen.
Also genau das, was du sagst, ist absolut richtig. Sobald du anfängst, deine Energie folgt der Aufmerksamkeit, du machst deine Aufmerksamkeit in die Reaktion und schon fließt die ganze Energie dahin und du kannst nichts mehr Neues machen.
Und vor allen Dingen, wenn du reagierst, fängst du an, dir selber zu schaden.
Ja.
Aber war es denn wirklich so, dass dieser 29. August so einen Knick dann sozusagen symbolisch dargestellt hat in der Dynamik, in dem Momentum der Bewegung? Denn, also ich glaube, man kann sich darauf einigen, dieser 1. August war der absolute Höhepunkt und ab dem 29. flachte die Bewegung ab, weil ich sehe es wie du. Eigentlich würde man denken, dieses Psy-Op, dieser Reichstagssturm, der erreicht, wenn überhaupt, die Leute, die noch nicht auf der Demo waren.
Ja.
Weil ich habe das auch so wahrgenommen, ich kenne keine Person, die auf der Demo war, die nicht gecheckt hat, dass das gestaged war, dass es inszeniert war. Die meisten haben auch gesagt, so wie es uns allen wahrscheinlich ging, ich habe davon gar nichts mitbekommen. Es war woanders.
Genau.
Also von daher, du glaubst aber tatsächlich auch die Bewegung selbst, Leute, die auf der Demo waren, haben sich dann ein bisschen unsicher gefühlt danach, oder wie?
Ich habe zumindest, also am 1.8. war es noch so, dass so viele Menschen mit Querdenken-Demos, T-Shirts auf der Demo waren, selbst mit Zahlen, die ich noch nie gesehen hatte. Da haben sie irgendwelche Querdenken-T-Shirts drucken lassen. Gut, irgendwann wurden ja alle Querdenken-T-Shirts verboten, im Sinne von alle offiziellen, also wie hießen die, Spreadshirt und was weiß ich, du kannst ja das Wort Querdenken da nicht mehr drucken. Aber also ich glaube, es gab, der große Dissens war ja folgender: Wir müssen mehr werden. Und deshalb haben einige gedacht, wir müssen dann natürlich die Berichterstattung in den Mainstream-Medien manipulieren, beeinflussen, wie auch immer. Da habe ich immer gesagt, guck mal, die haben 8 Milliarden Budget. Wir haben jetzt eine Demo gemacht oder das hat eine 500.000 hier alles bisher gekostet. Jetzt sind wir einfach mal realistisch. Also wir haben keine Chance, 8 Milliarden gegen das, was wir eben so Dings haben. Aber es gab halt eine große Debatte darüber, also wir müssen wieder in den Mainstream kommen, damit wir mehr werden. Und also mir war erstens klar, wir können da nie reinkommen und zweitens wollte ich es auch nie, weil wir ja ganz andere Ziele haben. Wir sind nicht Mainstream, wir wollen die Gesellschaft verändern. Das ist nicht Mainstream, also brauche ich auch nicht in den Mainstream. Und die zweite ist, wir müssen mehr werden, ist auch so ein, ach, wie soll ich sagen, vielleicht eine Ausrede, dass man sich selber nicht schnell genug verändern will, und keine Ideen hat. Ich sage es mal ganz krass, dieser Spruch, den der Mahatma Gandhi gesagt hat, sei die Veränderung, die du sehr gerne sein willst, den habe ich jetzt im Gefängnis verstanden. Ich habe ihn intuitiv immer richtig gemacht. Aber es das heißt nicht nur, dass du dein Innen änderst, sondern du änderst auch dein ganzes Außen. Und wer von uns lebt denn heute noch in diesem System, was wir verändern wollen? Wir alle, wir benutzen das Geldsystem, wir zahlen Steuern. Ich sage nicht, dass man Steuerhinterziehung machen soll, aber wir nutzen unsere Arbeitskraft, um damit Lohnsteuer zu erwirtschaften. Mit der Lohnsteuer werden eben alle bezahlt, die diese Repression gegen uns ausüben. Wir gucken, wir sind bei den Digitalkonzernen alle drin. Ich will nur sagen, 97% haben noch ihr Google-Phone oder ihr Apple-Phone und haben sich da eben noch nicht befreit. Und deshalb heißt es doch, wenn jeder anfängt, mal diese oder macht keine solidarische macht solidarische Landwirtschaft, kauft nicht mehr bei Großkonzernen ein. Also, das heißt, wenn wir es nicht schaffen, die 15, 20% oder wie viel Prozent auch immer jetzt eben in der Bewegung unterwegs sind, unser Leben zu verändern, dann werden wir es sowieso nicht schaffen, die anderen eben auch zu überzeugen, das zu tun. Wenn wir es nicht schaffen, eine Streitkultur zu entwickeln, in der wir miteinander umgehen können. Wir haben doch schon genügend Streit und Diskussion in der eigenen Bewegung. Stellen wir mal vor, die Bewegung wächst noch um 20%. Was gibt es denn für ein ungeordnetes Chaos? Das sind doch die Themen, die wir erstmal lösen müssen, damit wir da auch wachsen können und dann eben wieder die Schleife zurück. Deshalb müssen wir nicht wachsen und deshalb kann uns eigentlich der Mainstream egal sein.
Jetzt hast du vorhin angesprochen, es gibt eine Ballwegsche Sieben-Jahres-Agenda, ja, ein Sieben-Jahres-Plan. Da würde mich natürlich interessieren, ob man da schon spoilern kann, was die Pläne sind. Jetzt gibt es, wie gesagt, am Sonntag vor der JVA eine Demo, die sich für die Corona-Maßnahmenabschaffung in der JVA und für die Rechte von U-Häftlingen einsetzt. Aber ich konnte auch anderen Interviews entnehmen, dass das Thema Ukraine-Krieg eventuell Thema sein könnte, weil du das ja auch angesprochen hattest, dass die mit den Kritikern wie Wagenknecht und Co., die da dieses Manifest für den Frieden veröffentlicht haben, im Prinzip genauso verfahren wird, framing-mäßig mit Querdenken. Was ist die Beiwegsche Agenda 2000?
Was ist die Wahl? Also generell ist ja das Thema Frieden, Freiheit sowieso schon bei Querdenken platziert, von Anfang an. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ne? Es gibt ja immer diesen, ich hab mal gesagt, wir brauchen keine drei Buchstaben für unsere Bewegung, anspielen auf die Fridays for Future Bewegung, sondern wir brauchen nur zwei, Frieden und Freiheit. Von daher standen jetzt vielleicht in der Corona-Zeit die Freiheitsrechte mehr im Vordergrund und jetzt nach Corona steht Frieden mehr im Vordergrund. Das heißt, wir decken das sowieso schon ab. Sind aber weiterhin eben eine Grundrechtebewegung, weil die Meinungsfreiheit, der Debattenraum ist ja nach wie vor sehr eingeschränkt, hast du ja gerade erwähnt, nicht nur bei der Ukraine, sondern auch bei anderen Themen. Auch wenn wir übrigens über die Aufarbeitung sprechen. Der Intendant von der ARD hat ja gesagt, der Kai Kniffke heißt er, glaube ich, ne? Er ist an der Aufarbeitung nicht interessiert. Ich glaube, die FDP will ja auch nur so eine Pseudo-Aufarbeitung machen, dass man halt sagt, ja, jetzt haben wir es diesmal übertrieben, aber das nächste Mal machen wir besser. Wir müssen lernen, was wir das nächste Mal besser machen, wie wir die Leute noch besser einsperren, dass sie es nicht merken. Das heißt, diese Sachen sind natürlich immer noch da und gleichzeitig kommen eben neue Themen und auch neue Akteure, wie jetzt die Sarah Wagenknecht und die Alice Schwarzer, die jetzt das Gleiche erfahren. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es gar nicht schlecht, weil ich habe gedacht, oh Mann, die haben in den letzten 3 Jahren echt 0,0 gelernt, also die Gegenseite. Weil ich meine, was passiert denn jetzt bei den Leuten, die auf den Friedensdemos waren? Denen geht es genauso wie den Leuten, die auf den Querdenken-Demos waren. Und sagen, hallo Zeitung, was berichtet ihr da? Ich war auf einer ganz anderen Demo und jetzt gehe ich erst recht nochmal auf eine Demonstration. Also, so nehme ich es eigentlich ja wahr, weil ich habe früher immer schon gedacht, ich habe es ja auch mal von der Bühne gesagt, ich habe gesagt, macht ruhig so weiter, Mainstream und alle, und ihr vernichtet euch selbst. Und das erleben wir ja gerade. Also es ist ja, die Reichweiten nehmen ja massiv ab.
Aber das habe ich auch schon vor 9 Jahren von den Mahnwachen gehört. Ja, das war damals schon genau dieselbe Einschätzung. Und Ken Jebsen hatte vor 9 Jahren, wir haben es gestern erst gesehen, genau dasselbe. Ja, die Abo-Zahlen sinken und es wird der Tag kommen, wo sich die Mainstream-Journalisten bei Ihnen, also bei KenFM, bewerben und so weiter.
Mhm. Ja, also lass es mich mal einordnen. Mich würde es auch interessieren. Also, du hast ja vorhin von 10 Wochen gesprochen und auch größentechnisch. War denn die Bewegung so groß wie jetzt?
Wie groß ist sie denn jetzt?
Ja, also ich würde mal sagen, kannst du ja...
Also die Mahnwachen fanden über 3-4 Monate jeden Montag in über 100 deutschen Städten, international, New York, Barcelona und sonst wo statt und hatte schon ordentlich heftige Energie. Ja, die Angriffe darauf, Spiegel TV und Co., die waren ja auch massivst. Ja.
Also ich muss ehrlich sagen, ist total peinlich und jetzt vielleicht ein Fall, ich habe nichts davon mitbekommen.
Kaum jemand, hat ja auch überhaupt niemand dokumentiert.
Ja, nee, ich sag mal, Querdenken ist zumindest permanent präsent. Und jetzt haben sie ja in 200 Zeitungen gleichzeitig geschaltet, dass die Querdenker zwar recht hatten, aber es war nur ein Bauchgefühl und nicht
wissenschaftlich begründet. Sie lagen technischerweise richtig.
Ja, genau.
Ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn, ja.
Also deshalb will ich jetzt, also ich will nur sagen, weil du sagst, ja, das wurde damals auch schon gesagt, gehe ich nochmal zurück. Wir sind das System. Dieses System, was wir jetzt erleben, unsere Realität, die erschaffen wir jeden Tag selbst. Und da kann ich nur sagen, wenn du halt noch deine Arbeitszeit dazu nutzt, um diesen Staat zu finanzieren, dann finanzierst du dieses System und dann wird es sich nicht verändern. Und erst wenn wir alle anfangen, uns selbst zu verändern, wird sich auch dieses Gesamtsystem verändern. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir 2% oder wie auch immer man sich schätzt, Veränderungswillige, wir haben ja sowieso keinen Einfluss. Und dann kann ich sagen, gut, man kann auch von vornherein ausgeben, dann hätte ich auch gar keine Demos machen müssen. Wir können doch einfach mal gucken, wo es hinführt. Und ich glaube aber fest daran, dass wir eine sehr, sehr große Bewegung sind. Also ich war jetzt vielleicht auch nochmal zur Erinnerung, ich war, bevor ich inhaftiert wurde, war ich nochmal auf einer Leberreinigung, also auf einem Gesundheitsseminar. Da waren 12 Teilnehmer und 2 waren schon mal auf Demos von den 12, waren aber alle kritisch und wussten alle, was passiert. Jetzt am letzten Wochenende waren wir zu 6 essen und 4 waren noch nie auf Demos, waren aber alle auch aufgeklärt und kritisch. Und also von daher, wir sind eine riesengroße Bewegung. Wir müssen jetzt nur Ausdauer haben und ich sag mal, welche Alternative haben wir denn? Also die Agenda 2030 steht. Das, was geplant ist, wollen wir nicht haben, also müssen wir eben unser eigenes tun. Und wenn wir es eben nicht tun, dann bekommen wir das andere. Also, von daher ist ja relativ einfach. Entweder wir bauen uns die Welt, so wie sie uns gefällt, oder sie wird uns gebaut und dann müssen wir das nehmen, was wir bekommen.
Was mich nochmal interessieren würde, vielleicht, wo wir auch uns so langsam dem Ende nähern, würde ich mal behaupten, wie siehst du denn diese ganze Corona-Aufarbeitungszeit jetzt auch so in den letzten vielleicht so 6 Monaten, dieses Auslaufen, diese kritische Berichterstattung jetzt auch so zum Teil hinsichtlich, es wurden schon Fehler gemacht und hier dies kam dann doch noch raus und da hatten die Querdenker zwar recht, aber die hatten trotzdem Unrecht und so weiter. Und dann als Folgefrage, weil du magst es ja, wenn man dir gleich 2 Fragen stellt. Du hattest gemeint, also die Querdenkenbewegung hat die Corona beendet. Das finde ich eigentlich durchaus streitbar, diese These. Deswegen kannst du es ja nochmal erklären,
wie du das meinst. Also zum Ersten kann ich ganz wenig sagen zur Aufarbeitung, weil ich war ja im Gefängnis und habe da nur die, also ich hatte kein Fernsehen, habe nur die Zeitung bekommen, da war, also in der Stuttgarter Zeitung war gar nichts zum Thema Corona-Aufarbeitung.
Macht so Wunder, ne?
Ja, also was sonst passiert ist, kann ich nicht sagen und jetzt habe ich eben mitbekommen, dass die 200 Artikel passiert sind. Und das Zweite, also ich finde schon, dass gerade diese, also es gab ja die Montagsspaziergänge dann, die aus den großen Demonstrationen entstanden sind. Und die waren ja so mächtig, dass die Polizei ja zugeben musste, dass wenn sie noch größer werden, dass sie dann gar nicht mehr ausrücken müssen. Also von daher, und zumindest, was ich im Gefängnis gelesen habe, gab es auch die große Angst davor, vor dem heißen Herbst, dass jetzt das Gleiche nochmal passiert und noch größer wird. Mhm. Also die Politik hat schon auf den Druck auf der Straße reagiert. Man kann das immer kleinreden, vielleicht ist meine Wahrnehmung auch falsch. Aber meine Wahrnehmung ist auf jeden Fall, diese dezentralen Montagsspaziergänge überall, die entstanden sind, auch die vielen Dinge, die haben Corona beendet, definitiv. Es wäre ein weiterer Lockdown hätte nicht mehr funktioniert, da nochmal ein Jahr weiter durchzuziehen.
Ja, ich denke auch, es hat auf jeden Fall in der Debatte einen gehörigen Einfluss gehabt, vor allem, weil die Querdenkensicht in der Debatte gar nicht vorkam. Und das hat ja jeder gemerkt. Ja. Also von daher hatte das auf jeden Fall schon einen großen Einfluss und war auch nie eine Absicht von mir, das irgendwie kleinzureden. Ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Es ist extrem wichtig, was du mit Querdenken gemacht hast.
Nee, aber lass mich unterbrechen. Es geht mir gar nicht um meine Leistung oder irgendwas. Es geht um die Leistung der Menschen. Weil ich habe ja auch mit den Demos angefangen und ich hatte das Problem, man fühlt sich ja immer so klein und denkt sich, ich kann nichts verändern. Und was die Menschen ja gezeigt haben mit diesen Montagsspaziergängen oder auch mit den dezentralen Demos, wie sie jetzt stattfinden, egal ob so unter Querdenken stattfinden oder XY steht auf oder X für Aufklärung, es ist ja eine Selbstermächtigung und wieder wahrnehmen, ich kann was bewegen und ich kann auch was verändern und die große. Die Frage ist ja immer, was erwartet man für ein Erfolgserlebnis? Wenn ich jetzt natürlich erwarte, wie du vorhin gesagt hast, Erfolg, waren wir erfolgreich oder nicht? Also was ist denn, wie ist der Erfolg? Bin ich erfolgreich, wenn der erste Politiker zurücktritt aufgrund unserer Demos? Dann muss ich sagen, dann waren wir relativ wenig erfolgreich. Bin ich aber erfolgreich in dem, dass ich eine, also ich sage mal so, es wird jeden Tag immer noch geschrieben, wie böse Querdenken ist. Mein Video wurde gelöscht von YouTube, obwohl das Interviewmedium praktisch ja fast Mainstream war.
Mhm. Das Schuler-Video, das meinst du mit Ralf Schuler,
genau,
das
erste ja, Video? Genau, kam ja aus Bild, ist ja oder war früher Bild Mainstream. Also ich sehe immer noch, dass wir sehr erfolgreich sind. Ich sehe erst, wenn der Mainstream nicht mehr unter uns, über uns schreibt, dann würde ich sagen, okay, dann jetzt müssen wir uns Sorgen machen. Gestern kam schon wieder der Artikel raus, also jetzt bin ich aus dem Gefängnis raus, da wurde immer ganz gut über die Demos berichtet und jetzt kam gestern schon wieder ein Artikel, glaube ich, in der Stuttgarter Zeitung oder Weiblinger Zeitung, weiß ich nicht. Ja, da wären das letzte Mal aber auch zwei Rechte aus dem Rems-Murr-Kreis auf der Demo gewesen.
Immer das Gleiche. Ja.
Immer das Gleiche, immer genau. Aber was ich nur sagen will, es zeigt, dass wir relevant sind und wir müssen uns erst Sorgen machen, wenn nicht mehr über uns berichtet wird. Ich darf auch einen schönen Gruß hier sagen an Vilnius Woche, heißen die, glaube ich, die sind vom SWR. Die haben ein sehr lustiges Video ist ja ein satirisches Video, ist großartig geworden. Also auch das zeigt, also ich komme aus der Haft und es wird hier berichtet und gemacht und Frieden und Freiheit und alles, was wir stehen, in den Vordergrund gestellt. Das ist großartig. Also wir sind im Mainstream präsent.
Meinst du Walulis Woche, dieser
Funk-Kanal
oder was?
Ja, ja, genau.
War das gerade Ironie von dir, oder?
Nee, es war wirklich gut. Also könnt ihr euch angucken. Also man muss doch mit einer gewissen, also es ist Satire und Satire darf alles und es ist gute Satire geworden und ich kann auch über mich selbst lachen.
Okay, obwohl sie dich durch den Kakao ziehen.
Ja, also ziehen, ja, also. Ja.
Selbstironie ist das Allerwichtigste. Man muss über sich selber lachen.
Ich kann auch über mich selbst lachen, genau. Mhm. Ja.
Wow.
Ja. Michael, dann hoffe ich, dass wir uns in den mindestens nächsten 7 Jahren doch hin und wieder nochmal hier treffen, um über den aktuellen Status quo zu berichten.
Ja, ich werde so alle 2 Jahre gucke ich mal vorbei, wenn ich zwischen den Demos dann Zeit habe.
Und genau, bitte ohne U-Haft in der Zwischenzeit, ja? Also das musst du dir nicht nochmal geben.
Nee, das muss nicht sein. Ich denke auch nicht, dass es passiert. Ich glaube, also man muss ja auch sagen, jetzt ich bin aus der U-Haft raus. Die Anklage ist ja trotzdem noch im Raum. Und jetzt werden wir mal sehen, was weiter passiert.
Dann kriegst du deine Kohle zurück und das alles. Hängt das jetzt ewiglich im Raum? Lassen sie sich da austrocknen? Oder?
Irgendwann vielleicht mal, ja.
Okay. Aber du bist versorgt. Du bist
soweit. Ja, also da bin ich auch dankbar dafür, für die große Unterstützung. Also ich hab natürlich, also das kennt ja jeder, der in der Bewegung unterwegs ist, dass eben die Menschen sich auch gegenseitig helfen. Und da habe ich große und gute Unterstützung und ja, vielen herzlichen Dank allen. Also ich habe knapp zwischen 8.000 und 10.000 Briefe, schätze ich mal, bekommen in der Zeit.
Boah. Und alle gelesen.
Natürlich von alle gelesen und viele beantwortet. Also ich habe ungefähr 40 versucht, also ich habe mir immer ein Limit genommen von, ich wollte immer 6 Briefe pro Tag beantworten. Und meistens habe ich es geschafft, also es waren dann ungefähr 50 die Woche.
Wow.
Ja.
Dann doppelt danke, dass du das alles so gut überstanden hast, dass du heute für uns da warst und uns hier so ein ja fast schon exklusives Interview gegeben hast. Wirklich alles Gute für die nahe Zukunft, dass du den ganzen Schlamassel gut rumkriegst, und dann sind wir mal gespannt, was über den Herrn Ballweg alles noch zu berichten gibt.
Was alles so gibt. Ich danke euch. Schön, dass ihr da seid. Ich danke auch immer für eure Zeit. Und ja, also du bist ja eh öfter mal auf den Demos. Ich denke, wir sehen uns da
das oh ja, eine oder bestimmt, andere Mal. Bestimmt.
Gut, danke euch allen.
Danke. Alles Gute. Vielen, vielen Dank, Micha.
Ja, beeindruckend, wie jemand nach so einer prägenden Erfahrung immer noch so in sich ruht und im Frieden mit sich und der Welt ist und auch keinen Groll verspürt. Ich weiß nicht, ob ich diese geistige Reife hätte, wenn mir das passiert wäre, muss ich echt sagen. Wenn du fast 10 Monate im Knast sitzt und weißt, das ist ungerecht, also Hut ab, man muss mir echt nachdenken, wie ich das handeln würde.
Ja, auf der anderen Seite, wenn man relativ schnell zu der Erkenntnis kommt, dass man eben immer das Beste aus der jeweiligen Situation machen muss, dann macht man das genauso wie er, ja. Man beschäftigt sich mal wieder mit seinem Geist. Wo sonst, außer im Knast, hat man noch die Möglichkeit dazu, ja, zwangsweise Digital Detox machen zu können. Und das fand ich mit am spannendsten bei seinen Ausführungen, weil wir uns das kaum noch vorstellen können, was es bedeutet, wirklich einfach mal wirklich über Stunden, tagelang, ununterbrochen, wirklich nur mit sich und seinen Gedanken und Büchern, ja. Und er hat ja auch gesagt, er hat die Bücher langsam gelesen, er hat sich Zeit dabei gelassen. Ja. Über Teilaspekte der Erfahrung, die er die letzten 10 Monate gemacht hat, bin ich fast ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt.
Ja, vor allem Digital Detox. Ja. Wenn du dich wirklich von diesem Telegram-Gewitter und Nachrichten und Mails und Kommentare und, wenn man sich da rauszieht, ich glaube, das kann sehr heilsam sein. Aber wenn ich dann so jetzt mal nachdenke, jeden Tag 5, 6 Briefe schreiben, beantworten, die anderen lesen, der muss ja auch eigentlich ein volles Programm gehabt haben.
Ja, aber du hast ja auch die Zeit von früh bis spät. Du hast ja gar keine Ablenkung, kein Fernsehen, kein Radio, keiner, der dich irgendwie anruft und irgendwas von dir will. Du bist ja wirklich die ganze Zeit, und die Tage im Knast kommen dir bis mit Sicherheit 10-mal länger vor als so ein Tag wie hier bei uns. Weißt du, ich schaue jetzt auf die Uhr, Tag schon wieder vorbei, so nach dem Motto, weißt du.
Ich finde auch, unabhängig davon, was man von Querdenken oder Michael Ballweg halten mag, dass er so eine harte Zeit so einordnet im Rückblick, jetzt schon ein paar Tage danach, eigentlich noch mitten in den Geschehnissen, dass er ja sowieso eine Auszeit gebraucht hätte. Und so, wenn dir das Leben Zitronen gibt, dann mach Limonade draus. Also, und dann zu hören, dass die Untersuchungshaft eigentlich, und das habe ich zum ersten Mal gehört, war bestimmt für euch auch neu, eigentlich, sind jetzt meine Worte, aber so eine Art Beugehaft eigentlich ist. Also du kannst in der Untersuchungshaft mit schlechteren Bedingungen rechnen, weil das Ziel ist eigentlich, du akzeptierst die Haft vom System.
Oder ziemlich, dass du eingestehst oder dass du ein Schuldeingeständnis machst, oder das ist ja bei den GEZ-Verweigerern auch, ja, dass die in Beugehaft kommen, dann wegen 248,30 oder so.
Genau.
echt erstaunlich. Also hat mir sehr getaugt, und es gibt mir bestimmt, da ist noch einiges zum Nachdenken, wenn ich es mir nachher nochmal anschaue oder halt bei Gelegenheit dann mal mir diese Gedanken nochmal reinziehen. Also ja, und ich habe ihn einfach angerufen. Ich hatte Zeit. Das war großartig, ja.
Ja, also an die Zuschauer auch schön, dass ihr heute mit dabei wart. Das war mal was anderes, ja. Und vielleicht nochmal der Hinweis, weil es heute auch Thema war. Aachen und ich, wir machen ja derzeit eine Review in die Montagsdemos von 2014. Und wie ich auch heute wieder gelernt habe, offensichtlich besteht da wirklich noch großer Aufklärungsbedarf, weil diese Bewegung von 2014 kaum jemand auf dem Schirm hat. Das finde ich immer wieder total faszinierend. Deswegen nochmals zum 4. Mal jetzt, glaube ich, bei Homeoffice der Hinweis auf die Montagsdemos. Mahnwachen-Trilogie, wo wir gestern den 2. Teil von 3 veröffentlicht haben. Wir verlinken es mit unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich sage an der Stelle vielen Dank. Aber überlasse euch selbstverständlich die letzten Worte dieser Sendung. Ne?
Ich kann nur Danke nach draußen sagen, danke an euch beide, und ich wünsche mir, dass wir uns bei der nächsten Gelegenheit wiedersehen in anderer Runde. Genießt das Wochenende. Habt euch gut und bis bald. Ciao und Servus.
Ciao zusammen.